Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 6. November 2012 zum Thema Was ist künstlerische Forschung? Eine Versuchsanordnung 1. Zu Gast ist Afra Aksamia, Künstlerin, Architekturhistorikerin, Professorin im Programm für Art, Culture and Technology des MIT Boston. Gastgeber ist Tobias Hagleitner.
Schönen Abend im Kepler Salon. Wir freuen uns sehr, dass es zu diesem Abend heute gekommen ist, zu dieser Kooperation. Ich sage einfach mal ein riesen Danke und ein Hallo an die Asra und an den Tobias, die den heutigen Abend bestreiten werden. Danke fürs Dasein. Ich bin Iris Meyer und bin hier im Kepler Salon für das Programm verantwortlich. Und wir haben die PhD-Studenten, das PhD-Labor einfach gefragt, ob wir nicht einfach zusammen ein Projekt machen können. Und wir haben jetzt einfach mal drei Abende ausgemacht, die auch wirklich so heißen, eine Versuchsanordnung, was ist künstlerische Forschung? Und ihr findet dieses ganze Programm nochmal in diesem kleinen Folder, wo die drei Termine schon, auch der Jänner-Termin auch schon angekündigt ist. Was ich da einfach total spannend finde, ist, dass die Gastgeberrolle einerseits eine ganz andere ist, als wir es sonst im Kepler-Salon haben, nämlich der Tobias ist der PhD-Student und er hat seinen Gast in jemanden, die Asra, eingeladen. Das ist beim Kepler-Salon normalerweise umgekehrt. Wir laden normal jemanden ein und die Gastgeber suchen dann den schon eingeladene Person aus und sind da dann die Gastgeber an einem Abend. Finde ich von dem her total spannend, dass wir das mal umdrehen. Und ich habe nur gesagt, ich nehme die Rolle weg, die wir normalerweise beim Kepler-Salon eben haben. Warum sind wir mikrofoniert? Wir zeichnen das ganze Gespräch auf. Das heißt, das kann man auch als MP3, als Podcast eben nachhören. Dafür ersuchen wir im Nachhinein bei der Diskussion auch auf die Mikros zu warten, damit wir nicht nur die Antworten dann dokumentiert haben, sondern eben auch die Fragen. Wir planen es auf circa 1,5 Stunden, wie wir es sonst auch beim Kepler-Salon haben, eben mit einem Input von der Asra und dann eben Gesprächsleitung vom Tobias. Und ich freue mich einfach riesig, dass wir die Plattform als Kepler-Salon sein können für diesen inhaltlichen Input und wünsche einen schönen Abend.
Ach so, ja, okay. Ja, vielen Dank für die nette Einführung und herzlich willkommen und guten Abend auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, dass wir hier im Kepler Salon, in dem wirklich feinen Ambiente, wie ich finde, zu Gast sein dürfen. Und danke auch eben gleich an die Iris Meyer und ihr Team, die Martina Helme, mit der ich zu tun hatte, und die Carina. Und die Iris Meyer vor allem, die einfach, bei der wir sofort einfach auf offene Ohren gestoßen sind mit unserer Idee, die Veranstaltungsreihe hier durchzuführen. Und dank auch meinen Kolleginnen Antonia Rauhofer und Isabel Gloger vor allem und Norbert Adner, die auch die weiteren Abende gestalten werden, die das mit mir gemeinsam initiiert und organisiert haben. Und dank auch vorweg noch der Kunstuniversität, die das mit unterstützt, im Vizerektor Rainer Zendron. Ja, unser Anliegen ist es mit dieser Veranstaltungsreihe, mit diesen Versuchsanordnungen, wie man es eben genannt haben, den Diskurs zu fördern über diese in unseren Breiten noch eher neue künstlerische Forschung. Und wir wollten das eben nicht mehr nur in unseren vier Wänden tun, so in unserer Küche, wo wir uns treffen, sondern heute erstmals eben in so eine kleine und, wie ich sehe, feine Öffentlichkeit tragen. Ja, und ich möchte uns und euch und Ihnen allen so drei lose Fäden zur Hand geben, die uns durch den Abend führen oder an denen wir uns durch den Abend finden können. Der erste entspricht dem Titel, also wie kann künstlerische Forschung eigentlich aussehen oder wie überschneiden sich Kunst und Forschung oder wie können sie sogar im besten Fall verschmelzen. Der zweite Faden bist du oder betrifft dich als unseren heutigen Gast, liebe Asra, hat eben mit deinen oder sind eben deine konkreten Inhalte, die du uns präsentieren wirst und die auch eng mit deiner Biografie verknüpft sind. Die möchte ich jetzt kurz auch vorweg ganz schlaglichtartig vorstellen. Du bist geboren und aufgewachsen oder hast deine Kindheit verbracht in Sarajevo, bist dann in einer muslimischen Familie. Ihr musstet dann am Vorabend der Kriegshandlungen das Land verlassen und seid eben nach Österreich gekommen. Du hast in Graz an der TU Architektur studiert, bist Diplom-Ingenieurin für Architektur.
Ja.
Und dann
check.
Abgehakt. Und dann hast du eigentlich deine Karriere übersee begonnen, hast in Princeton einen Master gemacht und dann am MIT deine Diss gemacht zum Thema Our Mosques Are Us. So, das erste Mal muss ich jetzt nachschauen. Rewriting National History in Bosnia-Herzegowina through Religious Architecture. Und mittlerweile bist du eben diesen MIT Fellow Professor. Und die Themen sind dir eigentlich erhalten geblieben, auch eben in deiner künstlerischen Arbeit. Es geht eben um Fragen der Identitätskonstruktion, ethnischer, nationaler oder kultureller Natur. Und eben insbesondere, also durch Architektur und insbesondere Moscheenbauten. Und zuletzt war Asra eben hier in Linz präsent im Rahmen der Ausstellung im AFO, im Architekturforum Innenansicht Südost, wo du die gesamte kuratorische Leitung hattest. Und ich gemeinsam mit Margit Kreinöcke und und Gunnar Wilhelm, Entschuldigung, du bist mir ins Blickfeld geraten, war eben zuständig für den oberösterreichischen Teil dieser Ausstellung. Ja, und der dritte Faden, also das war der zweite, der dritte Faden hat eben mit meinem Interesse an deiner Arbeit zu tun, im Kontext meiner eigenen Forschung. Und zwar beschäftige ich mich im Forschungsprogramm Remediationen des Urbanen bei Sabine Pollack, die zufällig gestern hier zu Gast war im Kepler Salon, und Karin Bruns, eben mit Urbanität und Metropole als räumliche Mythen, in denen grob gesagt eben auch kollektive gesellschaftliche Wünsche, Träume oder auch Ängste eben ablesbar werden, und analysiere hauptsächlich zurzeit die Darstellung der Stadt oder von Urbanität in Clips der Autowerbung, beziehungsweise verwende ich diese auch als Ausgangspunkt für meine künstlerischen Umformungen. Das soll aber gar nicht das Thema des Abends sein, sondern ich wollte das einfach noch erwähnen, weil es eine dritte gemeinsame Ebene quasi einzieht, eben das Cultural Memory. Wir haben das im Vorgespräch auch so für uns gefunden. Also wie sich eben das kollektive Gedächtnis in architektonischen Raum einschreibt. Und das hat ja eben auch bei dir eben mit Mythen auch zu tun. Wie wird eben Geschichte lesbar? Und in einem weiteren Schritt, wie wird sie plastisch bearbeitbar oder eben als architektonisches Material in einem weiteren Sinn gestaltbar? So, das sind so einfach diese drei Gedankenstützen für unser Gespräch. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns einführst in deine Arbeit. Du wirst eher so frontal beginnen, dass wir einfach mal einen Überblick kriegen. Und dann werden wir uns schön langsam ins Gespräch begeben. Wobei ich es am Anfang noch ein bisschen hier bei uns halten möchte. Also Zwischenfragen sind natürlich willkommen. Und dann erst später dann wirklich so nach 30, 40 Minuten für uns alle öffnen. Genau. Und vielleicht eines noch vorweg, was wir jetzt gerade besprochen haben, schön wäre es, um einen Überblick zu halten, weil es doch eine Pionierveranstaltung ist, wer so da ist, was für Gruppen, dass die Leute, die sich zu Wort melden, auch kurz vorstellen einfach, wo so der Kontext ist. Okay, super. Bitte.
Danke, Tobias. Vielen Dank euch allen, dass ihr gekommen seid, und danke für die Einladung und für die schöne Einführung. Es freut mich sehr, wieder in Linz zu sein. Also ich bin mit Linz jetzt auch durch Heirat verbunden und habe viele Freunde hier gefunden und hoffe, dass ich mein Leben hier auch weiter fortsetzen kann. Ich hätte mir vor 10, 20 Jahren gar nicht gedacht, dass ich hier mal stehen würde oder überhaupt in Österreich oder in den USA leben würde. Aber wie einen das Leben so schiebt, kommt man viel rum, und das ganze Leben in verschiedenen Kontexten hat wirklich meine Persönlichkeit und Interessen und auch Karriere geprägt. Und Sie werden sehen, auch in den verschiedenen Projekten, die ich zeigen werde, widerspiegeln sich die Interesse immer wieder aus dem autobiografischen kommen. Aber ich habe dann versucht, das auszupacken und auf größere Zusammenhänge verständlich zu machen. Wie Tobias schon gesagt hat, mein Background ist Architektur. Ich habe dann mit meiner Diplomarbeit so zufällig in den Kunstbereich hineingerutscht, wo ich dann angefangen habe, seit 2002 aktiv auszustellen und habe da meinen Bereich gefunden, wo ich mich ausdrücken kann. Wollte aber eben immer weiter lernen und das hat mich wiederum, also habe die Architektur nie verlassen, bin dann immer mehr in das Geschichtliche reingekommen und da ist eben mein PhD auch verankert, wirklich in einfach Architekturgeschichte. Also ich habe sozusagen zwei Parallelleben als mit dieser Forschung, die also mit diesem PhD, der wirklich so ein quasi schriftliches Buch ist. Und die künstlerische Arbeit, die verschiedene Formate nimmt, auch teilweise kuratorische und da werden wir welche zeigen. Wir haben uns das so gedacht, dass ich fange mal an mit so einem kompakteren Überblick über ein paar Themenfelder, rote Fäden, die sich durch meine Arbeiten ziehen. Und dann werden wir immer mit Fragen unterbrechen und immer tiefer, also weitere Arbeiten zeigen. Für mich ist dieses Thema künstlerische Forschung sehr interessant, da wir jetzt, wo ich unterrichte im Art Culture Technology Programm am MIT, das ist im Rahmen der Architekturfakultät, bauen wir den Masterstudium auf, aber auch für die Undergraduate Studenten. Man kann derzeit nur den Minor machen in Art Culture Technology. Wir haben einen Master Degree, Master of Arts in Science. Wir haben kein PhD in der Kunst, also da würde ich auch sehr gern von euch wissen, wie das hier aufgebaut ist, weil vielleicht wird es auch Ambitionen geben, in unserem Programm das zu entwickeln und ich versuche auch für mich das zu definieren und zu finden, was eben künstlerische Forschung ist, was könnte man für Methoden finden, um eben die subjektive Sicht, aber auch das Wissen und die Forschung, die man im Rahmen von einem Kunstprojekt erschafft, teilbar zu machen und mit anderen. Okay, ich habe meinen Übertitel hier Freundliche Provokateurs gegeben, Design für transformative Mediation. Viele meiner Arbeiten, also je nach Kontext, aber beschäftigen sich wirklich mit dem Thema Kunst, Architektur und Konflikt. Wie man Kunst, die Potenziale der Kunst und Architektur entweder als Medium für Konflikte oder auch Konfliktschlichtung zu sehen. Und dabei sehe ich halt Konflikt eher als eine Möglichkeit, positive Entwicklungen auch herauszukitzeln. Und das ist eben, wo, glaube ich, die künstlerische Arbeit dann eine Transformation von negativen Reibungskommunikation eben in eine konstruktive umwandeln kann. Und diese Transformation nenne ich eben die freundliche Provokation. Ich werde so drei Gruppen von Projekten zeigen, die so aufgeteilt sind, je nach den verschiedenen Methoden, die man also für diese transformative Mediation machen kann. Transformative Konfliktmediation ist eine Art von Konfliktschlichtung, wo man nicht nach Problemlösung sucht und sagt, so wird das jetzt geschlichtet, sondern man versucht, verschiedene Sichtweisen sichtbar zu machen, dass die Krieg- oder Konfliktparteien selber die gegensätzlichen Positionen lernen, erkennen und dann auf diesen Erkenntnissen aufbauend Tools finden können, wie sie den Konflikt selber lösen können. Und dazu eben habe ich in verschiedenen Projekten verschiedene Methoden entwickelt. Die urbane Navigation zeige ich bei dem ersten Projekt, das ist meine Diplomarbeit gewesen auf der TU Graz, Arizona Road, wo ich den größten Schwarzmarkt am Balkan untersucht habe. Das ist der sogenannte Arizona-Markt im Norden von Bosnien und Herzegowina positioniert. Das war der erste Punkt, wo die Kriegsparteien sich nach dem Krieg getroffen haben, weil es eben eine neutrale Zone war, ein Niemandsland, der von Amerikanern, also amerikanischen Militär sichergestellt worden ist. Und da hat sie eben, weil es Waffenstillstand gab, da hat man eben Essenshandel, Waffenhandel, Frauenhandel, alles Mögliche betrieben. Nach dem Krieg hat man angefangen, sich eigentlich da zu treffen. Und in diesem Treffpunkt ist dann einen Schwarzmarkt ausgewuchert, der ist eigentlich offiziell gegründet worden von der internationalen Gemeinschaft als eben eine Möglichkeit, wieder die Leute durch wirtschaftliche und durch Handeln wieder ein Gespräch einzuführen. Und das war das so spannend, dass sie haben es eben gegründet, indem Pentagon $40,000 gespendet hat. Amerikanische Soldaten haben ein Feld links und rechts neben dieser Federal Highway Autobahn, die von Sarajevo nach ins Norden des Landes führt, einfach planiert und gesäubert. Die Straße heißt eben Arizona Road. Das kommt von dem amerikanischen Security Forces, die Area eben kontrolliert haben. Also in der militärischen Logistik gibt es halt immer, die stülpen ihr eigenes System drüber. Es gibt New Jersey Road, Texas Road, Nevada Road und so. Das ist eben daher Arizona Markt. Und man hat es eben gegründet und dann einfach sein lassen. Und das Ding ist dann ausgewuchert, ist innerhalb kürzester Zeit von 2-3 Jahren in eine der wirtschaftlich stärksten, mächtigsten Märkte. Und das hat eigentlich die Wirtschaft auch so in Kroatien und in bosnischen Städten bedroht. Das hat so halbe Million Euro am Tag gedreht. 30.000 Menschen haben von dem Handel gemacht. Man konnte alles Mögliche kaufen, in jeder Sprache sprechen. Man konnte Menschen auch kaufen, also es war wirklich auch ein Ort von Menschenhandel, Frauenhandel insbesondere. Aber auch eben das Positive da war, dass dieses Zusammenfinden nach dem Krieg, man hat dann eben den Markt scherzhaft United Colors of Bosnia genannt. Mhm. Und
also das war zweite Hälfte der 90er bis...
Genau, das war so 96 gegründet worden. 2001 hat es den größten wirtschaftlichen Boom gehabt. Und ich habe dann, also um 2000 hat die lokale Regierung angefangen, auch Profit schlagen zu wollen von dem Markt und auch es gab diesen großen Kriminalitätsproblem. Die Lösung, mit der sie gekommen sind, war Tabula Rasa, flach machen, alle Leute weg, mach mein Shoppingzentrum nach westlichem Modell drauf. Und ich habe dann eben angefangen, den Markt zu analysieren. Ich kann jetzt meine ganze Analyse nicht hier zeigen, aber eben um ein Argument zu finden, was ist das architektonisch zumindest, was man von dem, von diesen informellen Kräften, die eine Stadt prägen, aufbewahren kann, weil es sind auch soziale Netzwerke entstanden, Architektur, die quasi ohne Regeln der Stadtplanung geschaffen worden ist, von top-down, sondern eben bottom-up. Und ich habe dann eben mich gefragt, wie kann man gewisse positive Aspekte von diesem Markt weiter am Leben erhalten, ohne eben diese Tabula Rasa anzuwenden, aber natürlich schon langsam versuchen, den Markt in den staatlichen System einzuführen. Und es gab eben diese Analyse von Städten, also von informellen Stadtmustern. Ich habe so 11 von diesen gefunden, wie zum Beispiel Leaching, also das Anzapfen, wo zum Beispiel das staatliche Elektrizitätsnetz wird immer angezapft. Und zwar so, dass zusätzliche Kabellänge wird also da gelassen, damit der Nächste auch mit anzapfen kann. Also so, es gibt so einen gewissen Gemeinschaftsdenken. Dann Symbiosis ist auch eine Regel gewesen, die ich gefunden habe, wo neue funktionale Objekte dadurch entstehen, dass man von Handen es nicht einfach wegmacht, sondern alles wird genützt, um etwas Neues entstehen zu lassen durch eine Hybridisierung. Und zum Beispiel dieser Verkehrszeichen hier hat sich der Verkehrsschlüssel hat sich der Schlüsselmann dazugegeben und es entsteht der Verkehrsschlüsselzeichen. Oder also diese beinteilenden Schilder, wo der Casino hat sich halt seine Werbung aufgestellt, der Parkplatz hat sofort das mitgenützt und der andere nützt es auch für seine Teppiche als Auslage. Und also das Ganze wurde bearbeitet schriftlich durch Skizzen und in einer Form von Video und dann mein Proposal für den Markt habe ich dann in Form von dieser Skulptur realisiert in Generali Foundation. Das ist die sogenannte Provokateurstange, ein infrastrukturelles Objekt, das man in die vorhandenen Marktflächen einsetzen kann, um die Lebensbedingungen der Menschen aufzuwerten, aber auch das Informelle an neuen Flächen zu planen, indem man es provoziert. Also ich setze mal diese Stange, wo ich Strom anzapfen kann, Licht kriege zur Sicherheit, ich kann meine Werbung dran picken, kriege aber Wasser und Kanalisation, die ich dort nicht habe, und dann fangen an, eben der Markt sich zu clustern um diese Punkte herum.
So als Keimzelle.
Genau. Und weil man eben nicht mit Regeln arbeiten kann, und dass man, wenn man sagt, okay, man möchte eine zukünftige Stadtplanung entwickeln, du kannst nicht einfach sagen, da dürft ihr jetzt nichts bauen, die bauen einfach überall. Man muss also die Flächen in den Verhaltensmustern des Marktes besetzen, und ich habe sie dann mit eben Sportplätzen besetzt, hier angedeutet mit diesem Sportboden, mit gemeinschaftsnützlichen Flächen. Und also die urbane Navigation hier war gedacht als eine Art von, also wo der Künstler oder Architekt ist der Mediator zwischen formellen und informellen Prozessen, die eine Stadt prägen. Die gibt es einfach in jeder Stadt in unterschiedlichen Maßstäben, und es ging mir darum, die zu balancieren. Nicht zu sagen, na, wir müssen den Markt retten, genauso wie der ist, sondern eben so einen Mittelweg zu finden, und das ist so eine prozessorientierte Planung gedacht. Das Projekt ist aber auf einer diagrammatischen Ebene geblieben, und ich habe nachher auch weitere zu diesem Thema gemacht. Vom Städtebau bin ich dann eher in die Richtung kulturelle Pädagogik gekommen, und zwar durch eigentlich waren wo ich nach Princeton gekommen bin, habe ich meine Masterarbeit war eine Moschee. Und da habe ich mich mit diesen Konflikten um die Sichtbarkeit und Präsenz der Muslime im öffentlichen Raum im Westen auseinandergesetzt, und insbesondere eben mit diesen Bildern, die wir also gerade in Westeuropa kennen, Initiativen wie Städte gegen die Islamisierung, wo auch unser Hans-Christian Strache einer der Mitbegründer ist, Initiativen, die eigentlich eine ausländerfeindliche und auch rassistische Linie fahren, und versucht halt weil es eben dieser Kampf gegen das andere und die Angst gegen das andere durch verschiedene Arten der Repräsentation ausgetragen wird, dachte ich, man muss genau da ansetzen, und angefangen zu forschen. Also derzeit, ich weiß nicht, inwieweit Sie mit dieser Konfliktproblematik vertraut sind, aber im Prinzip gibt es der Konflikt irgendwie im Architekturdiskurs zumindest, wird zwischen diesen zwei Typen von Moscheen ausgetragen. Einerseits gibt es auf der linken Seite diesen sogenannten nostalgischen Designs, die oft Immigranten bauen als Ausdruck so ihrer kulturellen Identität, aber sie werden eben kritisiert dafür, dass sie einerseits werden sie von der dominanten Gesellschaft gesehen als Zeichen, dass diese Leute in der Parallelgesellschaft leben, dass sie nur ihre Heimat nachtrauen, zum Beispiel Österreich oder Deutschland nicht als ihre Heimat sehen. Und andererseits von der islamischen Perspektive gibt es auch Kritik eben, weil solche Designs auch ein Bild von Islam vermitteln als eine Religion und Kultur, die in Vergangenheit verankert ist und keine Möglichkeit hat, sich weiter zu bewegen. Und dann auf der Architektenszene gibt eben favorisiert wird oft das zweite Modell, die sogenannte Euromoschee, wie dieses Islamic Center in Penzberg. Wobei da gibt's halt natürlich auch Probleme, was ist halt eine Euromoschee, warum kann eine Kuppel nicht europäisch sein. Islam ist auch eine europäische Religion und hat eine lange Tradition seit den Umayyaden in Spanien und Osmanen in Osteuropa. Also man könnte sicherlich auch argumentieren, dass man diese Bilder vielleicht irgendwie übersetzen will in das heutige. Warum ist die internationale Moderne das Bild, was wir jetzt mit einer europäischen Identität assoziieren? Und für mich ist das eben eine falsche, sozusagen ein falscher Gegensatz. Und ich suche in meiner künstlerischen Arbeit nach Architektur, die eben kulturell sensibel, also zu verschiedenen Kulturen gleichzeitig sprechen kann. Und um das zu schaffen, bin ich auf den Grund der Sache gegangen und habe die Geschichte der Moscheen studiert. Wie weit sind wir in der Zeit?
So. Ich sehe die Uhr zu schlecht, aber
ich beeile mich.
Also wir
Und nur einmal zu anzureißen, also was überhaupt eine Moschee ist. Ich habe das in meiner Arbeit theoretisiert, dass die Moschee nicht unbedingt eben als eine spezifische architektonische Form definiert ist, sondern als eher durch konzeptionelle Regeln. Und also sowohl, sie ist weder im Koran noch in den Überlieferungen je architektonisch definiert worden. Aber auch wie die Muslime heute praktizieren, kann man gewisse konzeptionelle Regeln abwickeln, wie zum Beispiel also Ausrichtung des Raumes ist wichtig, spirituelle Reinheit, dann die programmatische Wegführbarkeit, dass die Moschee also switchen kann.
Das ist multifunktional angelegt, genau, ist grundsätzlich.
Genau. Und wie man sehr schön in diesem Bild sieht. Und das ist eben in diesen paar Arbeiten unterschiedlich aufgegriffen. Das ist die Flocking Mosque, die besteht aus Pantoffeln, kleinen Handpolstern, Kopfpolster, also Moschee wirklich auf ein Minimum reduziert, wo man sagt, die Moschee, also was man eigentlich zum Beten braucht, ist vielleicht wirklich dieser kleinste architektonische Medium, um jeden schmutzigen Ort in einen sauberen Ort zu transformieren. Und da sind diese Pantoffelkissen, decken jene Orte, die man während dem Gebet also anfasst, um diese spirituelle und physische Reinheit zu geben. Gleichzeitig eben kann das auch ein sozialer Raum sein. Also diese Blumen können sich in so Moscheen für 12 Leute ausfalten. Und eine der Aussagen hier ist eben, dass die Grundessenz der Moschee, der menschliche Körper ist, der sakrale Raum sozusagen, ist der Mensch. Und das wird schön präsentiert hier in diesen, ich nenne sie Nomadic Mosque, ein Anzug, westlicher, schicker Anzug, wo man mit so Zipper, Reißverschlüssen die Hose aufklappen kann und kleiner Gebetstuch fliegt raus, wo eben Vorderteil, da kann ich vorne beten und seitlich lässt sie meine Hose entfalten, um noch einen Gebetsraum für einen Nachbarn zu haben, um das Soziale einer Moschee anzusprechen. Aber eben auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass die Identitäten der Menschen, Musliminnen insbesondere, nicht auf das Kopftuch zu reduzieren sind, sondern dass sie vielleicht auch professionelle Hintergründe haben, kulturelle, also Gender, sexuelle, alle anderen. Und darüber sollten wir auch sprechen. Und mit diesen Designs gehe ich dann herum und versuche, Leute ins Gespräch zu bringen. Also da ist mir auch sehr wichtig, die Moscheen als auch das Soziale des Moscheeraumes anzusprechen, nicht nur die Form. Das ist in diesem Projekt Kunstmoschee herausgekommen, auch wo wir eine Installation von 60 Teppichen im Garten der Sezession gebaut haben, gemeinsam mit so 60 Muslimen und Nicht-Muslimen aus Wien, die aufgrund von kultureller oder professioneller, religiöser Background eingeladen waren, zu knüpfen. Das sind so Holzteppiche, die ließen sich ausfalten. Und im Prinzip waren diese Teppiche ein Placebo für ganz unterschiedliche Menschen, auf einen Tisch zu kommen und miteinander zu sprechen. Und hier sind ein paar Bilder eben von diesen Designs, wo ich einfach, also oft gebe ich einen architekturgeschichtlichen Vortrag und dann springe ich auf den Tisch und mache meine Moschee auf und dann schauen alle einmal blöd und dann das auf einmal eben, auf einmal wird diese Diskussion von also ja, pro, contra, Moschee in eine, was ist überhaupt eine Moschee-Diskussion umgeleitet. Und das ist eben, geht auf den Grund, was ich da sagen will mit diesen Friendly Provocators, FP hier abgekürzt. Also für mich gibt's diese Projekte entstehen in einer heiligen Dreifaltigkeit. Es gibt die Analyse, die wieder diese verschiedenen Perspektiven auf die Problematik zeigt. Das Design, das Empowerment und Erkenntnisse also visualisiert und dann das Einsetzen vom Ding in einem Gespräch in der Öffentlichkeit, wo dann eine produktive Interaktion stattfindet. Und das wird eben gerade mit dem Projektieren der Moschee, das jetzt gerade so sehr erfolgreich wird in deutschsprachigen Raum, also den setze ich gerade für solche Sachen ein, weil der also von diesen ganzen Arbeiten wirklich sehr kulturell sensibel und verschiedenen Menschen spricht. Und es ist die Arbeit, wo die ist entstanden in, während einer Residency in St. Wolfgang, im Strobel eigentlich am Wolfgangsee, wo ich ihn inspiriert von dem Pachaltar, dem entfaltbaren Renaissance-Altar, diese Dirndl umgebaut habe, so dass der Kittel sich in ein Gebetstuch für drei Personen ausfalten lässt. Mhm. Und ja.
Ja, ich würde da ganz gern vielleicht einsteigen,
bitte. Jetzt,
wenn ich darf. Und zwar finde ich, wenn ich jetzt den ersten Faden, den erwähnten, aufgreifen darf und die Frage nach der Rolle von Kunst in der Forschung oder umgekehrt oder wie auch immer, beleuchte. Wie ist es, also diese Arbeiten, die du machst, die haben ja auch einen gedanklichen Hintergrund. Du hast ein dickes Buch geschrieben, habe ich gesehen, im Rahmen deiner Dissertation. Und es fällt dann auf, dass deine, also die Arbeit, die theoretische Arbeit, wo diese Begriffe, die theoretischen Begriffe fallen, die ist eher eben über den Raum, über die Architektur, also über was Äußeres. Und in der Kunst ist es ja sehr körperlich oder eben auch performativ, du hast es angesprochen, es hat viel mit Interaktion auch zu tun. Mhm. Die Frage ist da für mich oder an dich, glaubst du, ist es eine mögliche Funktion der Kunst in der Wissenschaft, dass man eben diese persönlichen Aspekte oder halt das Individuum, deine subjektive Sicht zurückholt oder auch eben in dieser sozialen Interaktion ja, einfach Wissen unmittelbarer erfahrbar macht. Kann der Kunst ein Funktionsträger sein in der Hinsicht oder kann das die Rolle von der Kunst sein?
Ja, also auf jeden Fall. Aber was für mich, also jetzt was das Subjektive betrifft, hier zum Beispiel bei diesen Arbeiten ist es sehr wichtig, gerade diese subjektive Sichtweise, also es ist jetzt nicht ein Proposal für alle Muslime, dass sie jetzt statt Moscheen zu bauen, die Dirndl-Moscheen nähen sollen, sondern vielmehr geht es darum, dass man eben diese Idee von Islam, Middle East oder dem Westen abbricht und dekonstruiert auf eine einzelne Person, die eben eine Muslimin sein kann und Österreicherin gleichzeitig und diese Sachen können ineinander fließen, ohne jetzt einen Widerspruch. Mhm. Und glaube bei dieser Arbeit wird es einfach, ich kann einen Essay darüber schreiben, habe ich auch gemacht, aber das spricht auch ein ganz gewisses Publikum an. Die Dirndl-Moschee ist einfach so sichtbar, also es ist Teil von Tradition von hier, das versteht einfach jeder, was das ist. Wenn man jetzt nicht viel über Islam weiß, auf einmal, wie kann das jetzt eine Moschee werden? Also vielleicht will ich mehr wissen, wie
also das möglich ist. Also es gibt so quasi anfangs eine Irritation und dann über die...
Genau.
Also es bricht eigentlich diese fixen Vorstellungen auch auf.
Und es ist aber kritisch in verschiedene Richtungen. So, also das können jetzt sowohl Muslime als Nicht-Muslime sowohl als was Konstruktives, Positives, aber auch als Kritik verstehen. Also einerseits gibt es hier Kritik, warum muss man jetzt einen osmanischen Modell nachbauen. Wenn man jetzt in Österreich eine neue Heimat gefunden hat, kann auch also eine Dirndl-Identitätsstiftend sein. und jetzt, ich tue jetzt nicht Antworten geben, sondern es ist eigentlich einfach eine Fragestellung. Gleichzeitig eben, warum ist jetzt Islam als fremd wahrgenommen hier?
Und es ist überhaupt dann eine Möglichkeit, um überhaupt nachzudenken, oder was ist Identität? Weil es gibt da die Aleda Asman, diese Erinnerungsforscherin, die du wahrscheinlich kennst, die unterscheidet eben zwischen diesen verschiedenen, also man kann, wenn es um Identität geht, eben von Ich reden und dann von Wir in einem nächsten Schritt, und es gibt eben ganz verschiedene Konzepte von Wir, also Wir, die soziale Gruppe oder meine Familie oder meine Nachbarn, bis hin zum Staat dann eben, und es sind eigentlich alles eben immer Konstruktionen, und eigentlich spielt eben damit, was ist diese Wir-Konstruktion jeweils,
oder? Genau. Und ja, es war Teil von der Frage, war auch die Rolle der Kunst. Naja, ich sehe es eben in dem, hier mehr als also durch etwas Familiäres anzuregen. Deshalb auch wieder die freundliche Provokation. Also sehr wichtig ist mir bei diesen Arbeiten respektvoll zu sein. Und ich habe auch ein paar provokantere gemacht, aber die nie physisch realisiert, weil die Leute, das ist eher so nicht meine Art, auch so Watschen zu geben, sondern konstruktiv einfach etwas zu machen, was die Leute tatsächlich, also wenn ich diesen Dirndl in Wolfgang, St. Wolfgang getragen habe, haben mich die Leute so angeschaut, so nicht schlecht, irgendwie, also es ist als eine schöne Dirndl aufgefallen. Und die Türkinnen haben es auch super gefunden und haben mir 500 Euro angeboten zum Kaufen.
Also eben, aber es ist ja lustig, weil durch das, dass es eben so mehrfach kodiert ist, und das gefällt mir auch sehr gut dran, dass es auch dann, ich habe gerade zu dem Beispiel was gelesen, dass es dann auch wieder zu ganz komischen Irritationen führt, dass jemand sich, dass da so ein kleines Souvenirtaschenmesser auch adaptiert für die Dinge, wo dann irgendein Journalist gemeint hat, das ist, also halt das irgendwie assoziiert hat wieder mit Terror oder keine Ahnung was.
Genau. Also das ist ja bei dem...
Also es geht dann in ganz verschiedene Richtungen, oder? Also das finde ich eigentlich sehr interessant, dass
das
es dann...
Das versuche ich natürlich auch
einzubauen. Das Feld halt komplexer wird, oder?
Naja, das Idee hier auch ist, dass diese Arbeiten als in dem, wie sie auf die Leute wirken, als eine Spiegel, also reflexive Funktion haben. Zum Beispiel eben da, weil es eben eine Moschee für drei ist, theoretisch, dieser Teppich lässt sich für drei Leute ausfalten, habe ich drei Gebetskränze, die so an Karabinern und Schnüren hängen. Und da habe ich kleine Schweizer Messer drangehängt. Die Idee war, da also die ganzen Materialien, die für dieses Kleidungsstück genutzt worden sind, sind vor Ort gekauft. Also Souvenire und die lokalen Textilien, und also es ist wirklich ein ortsspezifisches Design. Und diese, also man sieht, diese kleinen Schweizer Menschen, das sind, also können einfach nicht schneiden. Ich habe sie aus meiner Inspiration war, oh, schau, super. Schöne lokale Souvenire will ich drauf haben, um wieder diese Signalwirkung zu haben. Ist mir nie in den Sinn gekommen, dass das als was Bedrohliches gibt. Also ich habe mir eher gedacht, okay, was mache ich mit den Kreuzen drauf? Und die habe ich dann auch dran gelassen, weil sie auch als Dekoration und in Islam sieht sie auch als weitere Fortsetzung von Christentum. Insofern passt das natürlich auch. Und eben diese Journalistin, sie hat jetzt nicht böse gefragt, aber es war irgendwie schon mit dem, also so wurde die Arbeit verstanden, so wofür steht denn das Messer?
Eben, es treten und halt dann die Meinungen auch zutage, oder?
Anhand
von solchen, eben wie du sagst, dann so einem reflexiven Objekt.
Und da sieht man auch eben, wie die Wahrnehmung, ich meine, vor ein paar Jahren, also vor September 11, wenn ich gesagt habe, dass ich Muslimin bin, war es genauso, wie wenn jemand jetzt sagt, ich bin Buddhistin. Weißt, also das ist jetzt exotisches, Meditation, man will darüber wissen. Weißt, also es ist niemals dieses Suspekte ins Gespräch gekommen. Und jetzt muss man sich schon erklären, wie man und wie dazu steht. Und das hat natürlich schon damit zu tun, dass halt alles in einen Topf geworfen wird und das versuche ich halt auch zu brechen. Haben wir auch versucht hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Gelegenheit gehabt habt die Ausstellung, die wir gemeinsam im Architekturforum hier in Linz kuratiert haben, Innenansicht Südost, Erkundung islamischer Glaubensräume, hat Tobias, Gunnar und Margit eine schöne Studie von Sichtbarkeit von Muslimen in Linz gemacht, die in diesem Kubus Außenräume von außen, Innenräume innen gezeigt worden ist. Die Wände sind von Sandra Gneier sehr schön gestaltet gewesen in einem Muster, der von islamischen geometrischen Mustern in das österreichische Kreuzstich Stickmuster eingeht. Und diese Studie also war sehr detailliert, eben reflektiert auf die, vielleicht kannst du ja was selber darüber sagen, auf die Sichtbarkeit oder beziehungsweise Unsichtbarkeit der Muslime in Linz, die mehrheitlich in diesen sogenannten Hinterhofmoscheen gehaust sind. Und das wollten wir halt zur Schau stellen, gleichzeitig aber in einen größeren europäischen Kontext stellen. Das ist die Installation, die ich mit meinen Kollegen Joel Lamir gemacht habe, eine dreidimensionale Mukarnas, das sind diese 3D geometrischen Mustern, die man in Moscheen, im Übergang von Kubus auf die Kuppel sieht. Die haben wir.
Die waren Moscheen vor allem in diesen.
Genau. Die heißen, die Arbeit heißt Einheit, also anspielend auf die architektonisches Begriff Einheit, aber auch gesellschaftliche Einheit. Diese Mukarna sind traditionellerweise aus Einzelstücken gemacht, aus Holz und Stucco. Und wir haben sie aus Textil, also einen neuen Experiment gemacht, und alles zusammengenäht, eben in wirklich eine strukturelle Einheit, die sich wiederum in den neogotischen Bogen des AFO einpasst und das neue Gesicht zur Ausstellung gibt. Dieser kuratorische Aspekt und architektonische ist auch wichtig in meiner Arbeit. Hier, also in dem Vorarlberger Friedhof in Altach, das ist der erste islamische Friedhof in Altach, Design von Architekten Bernardo Bader, wurde ich eingeladen, Kunst am Bau zu machen, und ich habe den Innenraum für das Gebetskapelle gemacht. Und das ist zum Beispiel eben etwas, wo also die Idee hier war, mit die Idee hier war, mit Schindeln, Holzschindeln zu arbeiten. Wenn du in den Raum reinkommst, siehst du so wie eine Schindelwand, und es sind im Prinzip Vorhänge aus Edelstahlgitter, so wie mittelalterliche Kettenhemden, in die Holzschindeln so vertikal, also orthogonal in einem Muster montiert sind. Und wenn man sie im Raum bewegt, entsteht so ein schrillendes Effekt. Und wenn man sich in Richtung Gebetsrichtung begibt, sieht man eigentlich durch, weil die Schindeln eben so orthogonal zum Fenster stehen. Und die Idee war hier eben auch, also den Raum durch die Nutzung zu animieren, gleichzeitig islamische, also liturgische Notwendigkeiten, aber auch kulturelle Symbole auszudrücken, aber eben mit einer lokalspezifischen Architektur. Und der Schriftzug hier sagt Allah und Mohammed. Das Projekt habe ich da reingegeben, weil es ist sehr interessant, was jetzt, wenn man Moscheen baut in Westeuropa, ist das ganz anders, als wenn man sie in einem islamischen Raum baut. Und in dem Projekt Projekt ist sehr erfolgreich gewesen, weil es einen sehr großen, langen Anlauf von politischer Mediation gab.
Fast. Fünf Jahre oder sechs Jahre.
Also eigentlich 9 Jahre nach der ersten Idee für den Friedhof gab es
eine
Studie, und dann hat man angefangen, OK, also Verein für Zusammenleben, im Eva Grab her hat da wirklich und Attila Dinzer ordentlich gearbeitet, also OK-Verein zwischen Regierung und Immigrantengemeinschaften, und dann Attila Dinzer von der intern wiederum durch die Gemeinschaften. Was sehr interessant ist bei dem Projekt, ist, dass Architektur funktioniert hat als ein Medium, einen Dialog zu schaffen zwischen dominanter Kultur, Politik und dann eben
Ja, und auch für die muslimischen Gruppen untereinander, die ja auch nicht immer an einem Strang ziehen sozusagen.
Und auch also durch den Friedhof mussten sich Organisationsstrukturen bilden. Mhm. Weil am Anfang war es unklar, mit wem reden die überhaupt. Da waren halt so einzelne Typen aus verschiedenen Moscheen und dann ist immer wer anderer gekommen. Und auf einmal hat man so Committees bilden müssen, die jetzt das Sagen haben in dem Design oder was sie wollen.
Ne? Ja, und das ist eigentlich auch wieder genau das, von dem du ja grundsätzlich ausgehst, oder? Dass das Objekt oder die Architektur selber auch in Strukturen wirken kann. Also in der anderen Richtung natürlich auch, oder? Strukturen bewirken bestimmte Architektur, aber man kann es auch eben verformen durch. Was mich da speziell interessiert, da gibt es ja auch wieder so einen kulturellen Transfer. Die Holzschindel ist ja quasi archetypisches Vorarlberger Bauelement, das du da jetzt wieder einwebst. Hast du im konkreten Fall jetzt auch Feedback oder Erfahrungen, wie das, wird es auch so verstanden jetzt in einem, also halt wird es auch ja, wird es verstanden, diese Kodierung von verschiedenen Kulturen und geschätzt?
Gibt's ja, Feedback? Auf jeden Fall. Also, ich meine, das Projekt, muss man schon sagen, spricht mehr direkt zu den der dominanten Gesellschaft, also zu Nicht-Muslimen. Und also die Leute bei der Eröffnung, das war unglaublich. Es waren über 1000 Leute. Die Leute sind busseweise mit Fahrrädern gekommen, weil sie irgendwie das Ding sehen wollten. Und das war wirklich, ich meine, die Leute, die Muslime haben dort Tage der offenen Tür und so. Aber da kommt halt nicht wirklich jemand hin, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und das war dann schon, wir waren überwältigt vom Interesse, haben dann so Führungen organisiert und wo dann wirklich durch Architektur und durch diesen Appeal, also so, das hat einfach vielen gefallen, auf einmal so ein, ah, und warum, wie habt ihr das gewählt und wofür ist das? Und auf einer rein pragmatischen Ebene, dass man einfach erklärt, okay, was ist das Ritual, was machen die da drinnen? Da wird es auch demystifiziert. Die beten halt da drinnen, werden begraben, wie woanders und so. Was man schon gesehen hat, natürlich gab es auch in Zeitungen oft so die quasi muslimische Freakshow, also was für komische Rituale die da haben zum Begraben und gibt die Seite natürlich auch. Aber trotzdem, ich glaube, hier gibt es schon ein Potenzial mit diesem Projekt, also den Diskurs ein bisschen in eine einfach qualitätsvolle Architektur zu schiffen. Muslime selbst haben, es gab zwei Designs zu diesem Projekt, ein traditionelleres und dieses eben von Bernardo Bader. Die islamischen Gruppen haben sich selber für dieses, was sie mehr als Vorarlberger Architektur empfunden haben. Die haben gesagt, wir wollen was Vorarlbergerisches. Und das war für sie das.
Wobei du auch wirklich also federführend eigentlich die dritte Generation jetzt von der ersten Gastarbeiterwelle her gerechnet am Werk war.
Und das ist schon etwas, was, das ist ein wichtiger Parameter in Gestaltung dieser Räume. Mein Zeitpunkt der Immigration, finanzielle Mittel natürlich. Und inwieweit man sich eben, also je länger man da wohnt, desto mehr daheim fühlt man sich. Was das Zeichen hier auch ist, und das ist, fand ich sehr schön von dem Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, hat gesagt, dass dieses Projekt ist für ihn ein Zeichen, dass quasi Österreich neue Heimat für diese Leute geworden ist, weil sie da begraben werden wollen. Also Heimat ist dort, wo ich begraben werden will. Und nicht, wo ich herkomme. Und das ist auch so etwas, also wo es ein neues Denken vielleicht gibt.
Ich habe jetzt an der Stelle nochmal ein kleines Zitat vielleicht. Der Christian Welzbacher, der hat herausgegeben mit anderen dieses, ist gerade letztes Jahr erschienen, glaube ich, Kubus oder Kuppel, so eine Bestandsaufnahme von Moscheenarchitektur in Europa. Und der hat eben diese Formel quasi entwickelt, Religion ist Form, ist Kunst, ist Politik, wobei er eben betont, dass die Glieder austauschbar sind von dem Satz. Und du bist natürlich in deiner Arbeit ist letztlich immer auch politisch lesbar oder auch politisch gedacht zum Teil. Und wie empfindest du deine Rolle eigentlich jetzt da als Künstlerin oder Wissenschaftlerin, die zum Teil politisch denkt, zum Teil auch politisiert wird. Du bist ja zum Teil auch, also wie es da letztes Jahr passiert ist oder in diesem Jahr, wo man dann auch falsch falsch interpretiert oder mutwillig missinterpretiert wird. Wie ist das für dich?
Ja, meine Rolle hat sich für mich auch geändert. Also ich habe angefangen mit diesen ganzen Sachen. Zuerst, weil ich einfach selber mit mir klar werden muss, warum muss ich mir jetzt einfach mal erklären, was ist das überhaupt, was bin ich? Also so eigentlich in Selbstreflexion. Und dann aber auch, gerade was meine Forschung, das werde ich später zeigen, über Bosnien gab es, das war auch so Vergangenheitsbewältigung und ich habe das als wirklich meine Pflicht gefunden, etwas beizutragen zu dem oder zurückzugeben, dass ich diesen Krieg überlebt habe, zu forschen und zu reflektieren daran, was passiert ist und zuerst einmal das zu verstehen. Aber dann habe ich gesehen, okay, weil ich mich so wohl fühle in diesen verschiedenen Welten, ich meine, ich habe Frittatensuppe-Nostalgie, genauso wie Burger und Cevapcici, also das ist einfach diese Vielschichtigkeit der Identität, ist da eine Möglichkeit, auch als quasi Vermittler vielleicht zu agieren, wobei ich gehe jetzt nicht und versuche, Leute zu schlichten, sondern ich glaube, dass einfach, wenn man diese Sachen so baut und eine Möglichkeit aufzeigt, wird diese Möglichkeit vielleicht wen inspirieren. Mhm.
So. Soll man überhaupt den Sprung dorthin machen, jetzt, weil du das schon erwähnt hast?
Die
Moscheenzerstörung oder die... Oder was ist dazwischen jetzt in deiner...
Es gibt noch, wie ich zu dem überhaupt gekommen bin, und diese Idee vom restaurativen Gedächtnis, das ist die dritte Cluster der Arbeiten. Da geht es mir darum, dass man im kulturellen Gedächtnis gewisse positive Emotionen und Gedanken wieder auferleben kann in der Vergangenheit,
in der Gegenwart,
wachrufen kann, um eben auf die aktuellen Probleme zu reflektieren. Und das ist mir klar geworden mit diesem Projekt Lost Highway Expedition, die wir 2006 organisiert haben. Ich habe da kollaboriert mit 9 internationalen Künstlern oder Architekten. Wir haben eine Expedition gegründet, um gemeinsam zu reisen durch 9 Städte am westlichen Balkan, hauptsächlich ehemalige Hauptstädte jetzt Hauptstädte von 9 Ländern, die aus zerfallenen Jugoslawien entstanden sind. Aber nach Albanien sind wir auch gegangen. Und die Lost Highway deshalb, weil es gab diese Highway von Brotherhood and Unity, also Brüderlichkeit und Einigkeit, die in Tito-Zeit gemeinsam wirklich in Arbeitsaktionen gebaut worden ist. Und diese Brüderlichkeit und Einigkeit ist eben weg und wir haben sie enacted, indem wir gemeinsam sowohl mit Leuten vor Ort, aber auch als Gruppe, also internationaler Leute, gereist sind. Und wie wir das organisiert haben, also komplett ohne Geld, haben wir einfach Freunde einzuladen. Mhm. Um an bestimmten Tagen, an bestimmten Ort zu sein. Es gab einfach ein Programm, der auf der Website war. Das haben wir organisiert in den Städten, woher wir kommen. Ich habe es in Sarajevo gemacht. Und es gab immer so die 2 Tage, sind wir in einer Stadt stehen geblieben, haben dort Künstler besucht, sich Sachen angeschaut, diskutiert oder einfach so Aktionen gemacht, wie hier so spontanes Haarschneidesalon. Das bin ich. Und solche kleinen, also es waren Künstler dabei, die haben auch so Performances gemacht. Und das war wirklich dann also eine Möglichkeit, diese sowohl physischen als auch psychologischen Grenzen zu überwinden durch dieses gemeinsame Reisen. Man hat sie auch zurechtfinden müssen, weil die Leute haben sie mit Sprache nicht ausgekannt, die ja mitfahren wollen, man ist abhängig gewesen voneinander.
Das war, mir fällt gerade ein, das war ein wichtiges Element bei Tito, eben Titos Geburtstag jedes Jahr. Und da hat es diesen Staffellauf im Vorfeld gegeben. Und das war eben ganz wichtig, angeblich auch eben so identitätsbildend, was diese Einheit betrifft, dass man an diesem Tag eben im Fernsehen überall in Jugoslawien gesehen hat, diese verschiedenen Provinzen, wo die Jugend eben mit den Staffeln durchgelaufen ist.
Genau.
Also das ist gleichzeitig ein bisschen
greift ein bisschen auf, aber eher Färbung. Nicht im Sinne von, weil diese Jugendnostalgie hat zu dem nicht Zeitpunkt dem Sinne, nicht jeder gehabt. Mhm. Manche schon, also mhm. Und das gibt jetzt wirklich den Tito-Hype, weil es war die Zeit, wo alles besser war. Aber uns ging es darum, ich habe mir gedacht, ich werde nie wieder meinen Fuß nach Belgrad setzen. Ich habe sogar serbische Sprache nicht mehr hören können. Und dann bin ich halt mit meiner sehr guten serbischen Freundin auf einmal bei ihr im Wohnzimmer gesessen und habe die gleichen Vorhänge gesehen, die wir zu Hause gehabt haben in Sarajevo. Und die hat halt, hat sie rausgestellt, ihre Mutter designt. Meine Mutter hat es in Belgrad gekauft, vor was weiß ich, 30 Jahren. Mhm. Und dann, solche Momente bringen dich und dann hörst du die Geschichte, wie es ihnen eigentlich gegangen ist im Krieg. Und dann ist halt auch rausgekommen, wir haben nie direkt über so Krieg gesprochen, im Sinne so, man hat es einfach nicht ansprechen können, weil du weißt nicht, was der andere empfindet und sieht. Aber man hat gesehen, wie wenig Information und wie unterschiedlich Medienpropaganda war und so, was man mitgekriegt hat. Ne? Und das überhaupt mal zu sehen, auch, dass dieses Serbien auch vollkommen zerstört worden ist nach dem Krieg und nicht jetzt irgendwie super profitiert hat, war auch irgendwie schockierend für mich zu sehen. Ne? Und dann hat sich durch dieses, haben sie natürlich Kollaborationen entwickelt und auch meine Familie hat auch wieder so Kontakte aufgenommen mit alten Freunden in Belgrad und die Leute aus Montenegro waren halt in Bosnien auch zum ersten Mal. Es waren wirklich Möglichkeit, einen Dialog zu starten. Und wir haben dann auch so Folgeprojekte gemacht, wo wir ein Fotobuch gemacht haben, wo dieses gemeinsam produzierte Wissen, Fotos, Mappings, Projekte geteilt worden ist. Und es gab ein gemeinsam editiertes Fotobuch, aber auch so Events in anderen Städten.
Ja, eigentlich auch irgendwo ein Versuch, so die kollektive Erinnerung zu erneuern oder neu zu schreiben, oder? Also über so kleine Geschichten, die man entwickelt oder erfährt auf den Reisen.
Und dieses
ist eigentlich auch sich so der Versuch, sich neu eben rewriting, also ein Rewriting-Prozess eigentlich.
Genau. Mhm. Und also während der Expedition habe ich dann einen Trend auch für mich entdeckt, dass also eine neue Art Moscheen zu bauen in Bosnien. Es gibt sehr viele neue Moscheen in Bosnien. Es ist wirklich in jedem Ort wird irrsinnig viel gebaut. Und das hat mich fasziniert. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, warum bauen die so viel? Was ist denn da los? Zuerst werden Moscheen repariert, dann Häuser. Und das habe ich nachgehakt eben. Das ist wirklich eine kurz Zusammenfassung von meiner Thesis. Also es ging mir darum, einmal aufzuzeigen, die Geschichte des Zusammenlebens, die in Städten wie Sarajevo, dem sogenannten europäischen Jerusalem, die zerstört worden ist, auf die aufmerksam zu machen und was vielleicht infolge von Nachkriegswiederaufbauen vergessen wird, ausgelassen wird und transformiert wird. Und das durch die Lupe von Moscheen. Also ich habe geschaut wirklich auf die Transformation muslimischer Identität in Bezug auf den Genozid und Krieg. In Bosnien lebten ganz verschiedene ethnische, religiöse Gruppen, deshalb eben europäische Jerusalem. Und diese Koexistenz wurde verkörpert durch die ganz stark religiöse Architektur, die wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft in Orten wie diesen, du hast katholische Kirche neben der orthodoxen, neben der Moschee, sind wirklich ein Zeichen, dass diese Leute geschafft haben, auch wenn nicht immer friedlich, aber als Nachbarn einfach zu koexistieren. Und es ist genau diese Geschichte, die nationalistische Extremisten zur Attacke gemacht haben, also nicht nur bei dieser ethnischen Säuberung ging es nicht nur, diese Leute aus diesem Territorium rauszukicken und die dort und dann okkupiere ich mir mein Territorium, sondern wirklich auch diese Geschichte des gemeinsamen Lebens auszuradieren und sie nie wieder möglich zu machen. Und das, die Strategie, die man da angewendet hat, war einerseits die Population derart zu traumatisieren durch Töten,
ja,
Gräueltaten, aber auch Konzentrationslager und Quälereien, Massen, Rape-Camps und Vergewaltigungen und auch gezielte Zerstörung von Archiven, Bibliotheken und sakralen Bauten. Alles, was eine materielle Evidenz war, dass diese Leute zusammengelebt haben. Das ist eben die größte Buchverbrennung der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg in Sarajevo, gezielt von den serbischen Positionen, die die Stadt Sarajevo belagert hatten.
Kirchen. Ganz kurz, es ist zwar echt schwierig, jetzt da zu unterbrechen, nur für deinen Horizont, dass man ein bisschen schauen, dass wir dann mal gemeinsam zum Reden kommen.
Okay.
Nur, dass du es besser einteilen kannst.
Ich
will jetzt an
ich der bin, Stelle ja, ich bin in so 2 Minuten.
Ja, passt nur.
Kirchen, Moscheen sind ganz gezielt gestört worden, weil sie eben standen für diese Koexistenz. Und natürlich haben alle Volksgruppen sowohl also Menschen und Architektur verloren. Bosnische Muslime wurden am meisten attackiert. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, 70% von islamischer Architektur, Heritage, ist systematisch zerstört worden. Das ist eben Teil meiner Arbeit gewesen, das aufzuzeigen, die systematische und absichtliche Art, das zu machen, wo teilweise Moscheen so zerstört worden sind, dass man zuerst geplündert, verbrannt, dann vermint, dann sogar Fundamente rausgenommen aus dem Boden und die Ruinensteine irgendwo weggetragen, damit man nicht vom Originalstein wieder aufbauen kann. Und teilweise wurden eben diese Steine mit Knochen der Menschen verbunden. Danke, Gerhard, für deine Hilfe. Damals habe ich eben über diesen Vergleich von Körper und Architektur geschrieben, eben wo die Architektur
zum ethnischen Körper dann
zum ethnischen Körper und wo Knochen und Steine gemeinsam mit Müll gemischt worden sind. Und diese Idee von diese Zerstörung war so gewalttätig und dramatisch, dass die Muslime nach dem Krieg, und jetzt sind sie zum ersten Mal als eine nationale Gruppe definiert, nehmen diese Idee der Moschee als quasi das Medium, um mich zu repräsentieren als ethnische und nationale Gruppe und suchen nach einem Bild, wie sie sich neu definieren. Und dieses Bild ist noch sehr diffus, also es gibt eine Vielfalt. Man sucht noch nach Ausdruck. Hier habe ich aber eben so Trends aufgezeigt, wie Architektur als Trauma-Recovery dienen kann, wo dieser Imam zum Beispiel die Jugend organisiert hat, in seiner Arbeitsaktion wieder gemeinsam aufzubauen, aber auch als Medium, um Territorien zu demarkieren. Eben diese Moschee, die vollkommen zerstört worden ist, ist genau auf der Grenze zur Serbischen Republik und hat jetzt den größten Minarett in Europa mit 60 Meter. Und wirklich ein Zeichen zu setzen, wir sind zurück, ihr habt uns nicht getötet und wir gehen da nicht weg. Und es gibt eben diesen territorialen Wettkampf zwischen Kirchen und Moscheen, wo man sich die Territorien, die jetzt schön ethnisch gesäubert sind, so markiert. Und diese internen Prozesse von Nationalismus, der sich in Architektur ausdrückt, werden natürlich in einem globalen Kontext von Mächten wie Saudi-Arabien, aber auch jetzt Türkei,
Spendenstruktur oder halt
genau,
nachdem, wo es geht.
Gefördert auch und herausgefordert. Also da kommen jetzt solche Mega-Objekte, die im Wettbewerb stehen mit den Kleinen.
Also eigentlich geht es auch darum, jetzt so die Erinnerung quasi zu territorialisieren auch, oder halt, ja, also wie du sagst, es geht eigentlich der Kampf auf der architektonischen Ebene dann weiter oder wird fortgesetzt.
Genau. Kampf aber auch, also einerseits wirklich Politik, aber andererseits einfach wieder ein sich zurechtfinden im Leben, also diese sozialen Strukturen wieder aufbauen. Und das sind so die 2 Haupttrends. Also einerseits sage ich so, da bin ich, mein Symbol ist da, aber das Symbol kann auch wirklich eine Funktion haben, dass man baut das gemeinsam, man macht dann Lammbraten, dass die Dorfgemeinde kommt zusammen und ja, dass die sozialen Strukturen revitalisieren sich wieder. Also und natürlich durch spirituelle Ebene, die in manchen Dörfern die einzige Möglichkeit ist, mit Krieg und dem posttraumatischen Zustand zusammen zurechtzukommen. Mhm. Weil, also, die Leute sind traumatisiert und man kann...
Ich weiß nicht, ob das jetzt in deinen Folien vorkommt, aber du hast einen Artikel auch geschrieben, eben über die neue Monumentkultur in Bosnien-Herzegowina oder überhaupt am Westbalkan, wo du eben beschreibst diese Statue von Bruce Lee in Mostar. Kommt das vor? Ist das als Bild
dabei? Nein, aber ich kann es im... Haben wir Internet da?
Habe jetzt gar nicht abgeklärt. Ja. Ich glaube schon, aber ob du jetzt den am Rechner...
Es gibt
auf jeden Fall, ja. Also weil da wäre für mich auch die Frage, weil du gemeint hast eben anationale Helden oder nicht, dass ein nicht nationaler, mal schauen wir mal, ob er überhaupt daherkommt.
Ups. Das ist eine Skulptur, die von Mostar Urban Movement Gruppe designt worden ist. Und da ging es darum, eben genau diese restaurative Memory, also so Bruce Lee für diese Künstler, steht für einen Nationalhelden, der nicht jetzt von der lokalen Politik und ethnisch-nationalen Politik besetzt ist. Er ist jemand aus der Tito-Zeit, also er steht auch nicht für Tito, aber er ist aus der Zeit, wo halt jeder Bruce Lee-Filme angeschaut hat und den Typen super gefunden hat. Er ist ein Kämpfer für Gerechtigkeit und gutes Leben. Und sie haben das aufgestellt in Mostar. Es war eine sehr lustige Eröffnung, könnt ihr euch vorstellen, mit dem lokalen Kung-Fu-Team. Und da, aber lustigerweise oder unlustigerweise ist die Statue gleich ein paar Tage drauf kaputt gemacht worden.
Ach so.
Die Nunchaks sind gestohlen worden und dann die Statue vandalisiert. Und Mostar ist eben eine Stadt, die wirklich immer noch, also man hat die Brücke wieder aufgebaut, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese berühmte Brücke. Aber das Zusammenleben funktioniert halt noch überhaupt nicht. Und diese Leute versuchen, das anzusprechen, aber das ist halt nicht so leicht.
Aber das hätte mich interessiert, war das dann doch eher so als ironischer Kommentar gedacht oder wirklich der Versuch, nicht ethnisches Monument zu kreieren, als ernsthafter Versuch?
Ja,
schon.
Also wirklich ernst. Und wer hat dann... Also das ist auch, spricht für lokalen Humor, man
ja, schon
humorvoll um. Aber es war... ja, also wie absurd, wie es klingt, ist es dort aufgestellt worden. Das ist aber sehr anders, das ist wirklich, weil es Künstler gemacht haben, die haben sich überlegt, was sie da machen. Es gibt aber in Serbien und in Kroatien Monumente wie Samantha Fox, das Busenwunder aus den 80ern, hat ein Monument. Und der Rocky, der Boxer. Und... das ist halt witzig, dass diese jetzt Hollywood-Figuren sich also monumentalisiert werden am Balkan. Und da ist eben so intuitiv bei den Leuten diese Suche nach irgendwelchen Helden, die jetzt nicht Kriegsverbrecher sich herausgestellt haben.
Was mich halt irritiert oder würde mich interessieren, wie du das siehst, ich habe halt das Gefühl, das sind dann so... Jetzt muss ich selber was trinken. Monumente, die irgendwie dann die Erinnerung überhaupt gänzlich tilgen wollen, als gäbe es überhaupt keine Geschichte.
Ja, stimmt.
Wo dann die Frage ist, ob das funktioniert. Also wo ich das Gefühl habe, es ist so wie eine Form von Verdrängung auch. Die weiß ich nicht, ob die wirklich...
Es ist aber, es ist noch sehr frisch. Also
eben, vielleicht ist das so
der erste
einfach,
Schritt,
ja.
den man machen kann, weil es ist noch sehr verwundert. Und was wir jetzt gleichzeitig machen müssen, ist einerseits einfach Datenerhebung. Wer ist auf welcher Seite, wer ist umgekommen, wie viel ist kaputt gemacht worden. Das gibt es noch gar nicht eigentlich. Ich habe da jetzt mit meiner Moscheeforschung auch da gibt es einen Zahlenkrieg natürlich, jede religiöse Gemeinschaft. Wir sind irgendwie ganz arg. Und es geht halt um Entschädigungen, aber auch Beweise, Kriegsbeweise. Und wir müssen zuerst einmal diese Leistung erbringen. Aber ich glaube, solche symbolischen Akte können schon einmal das Denken und die Anregung.
Ja, es ist wahnsinnig spannend, also für mich und für euch hoffe ich auch. Also
es haben wirkt zumindest
so. Aber genau, die Zeit haben wir ein bisschen übersehen und ich würde jetzt gern öffnen. Genau. Bitte.
Ja. Hallo, Katrin Emmler, ich bin auch eine PhD-Studentin hier von der Kunstuniversität und mich würde interessieren, gerade jetzt bei deiner Doktorarbeit, wenn du sagst, es sind so viele Archive und Materialien eben zerstört und gleichzeitig ist ja auch noch so eine Lähmung, darüber zu reden, ist ja eigentlich genau die Menschen, die noch da sind und wo man jetzt eigentlich ganz wesentlich sozusagen von Zeitzeugen, die auch noch die Zeit vorher kennen, eigentlich die Kommunikationsbereitschaft braucht, ja, über das zu reden. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du das gut kannst, aber wie sehr war das irgendwie schwierig und wie sehr ist es auch einfach ganz das Eigenes, eben diese Menschen auch tatsächlich jetzt zum Reden zu bringen, damit man eben überhaupt diese Brücke bauen kann zu den nicht mehr vorhandenen Dokumenten und Archiven.
Ja, ich meine, Sprechen ist sehr schwierig. Natürlich, man muss auch wissen, mit wem man es zu tun hat, ob es ein Opfer ist oder eben nicht. Ich meine, alle sind Opfer in diesem Krieg natürlich. Aber es gibt sehr interessante Experimente in der Richtung. Ich von meiner Forschung habe erlebt, dass die Leute viel offener waren, mit mir zu reden, wo ich mich als Künstlerin vorgestellt habe. Ich habe aufgrund von dieser Forschung einen Teppichprojekt gemacht, wo ich so die Geschichten von diesen Moscheen in so ein Teppichmuster eingewebt habe. Und wenn ich Leuten erzählt habe, so ich möchte ihre Geschichte in diesem Teppich, der in Den Haag hängen wird, präsentieren, wollten alle reden. Wenn du sagst, ich bin eine Geschichtlerin, Architekturgeschichtlerin, will kein Mensch reden, weil die Geschichte so umkämpft ist. Jeder hat ja sein eigenes Geschichtsbuch jetzt mittlerweile in Bosnien. Wir werden komplett unterschiedliche Versionen der Geschichte geschrieben. Und das fand ich interessant, dass man mehr dem Künstler vertraut hat als jetzt dem Geschichtsschreiber. Also von der anderen Seite, es gibt so interessante Methoden, wo so Künstler, ich habe eine Freundin, die ist da Political Scientist, aber von der psychologischen Perspektive. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber sie, also Psychologie ist das, in der Political Science ist der Schwerpunkt, hat Kriegsverbrecher, serbische Kriegsverbrecher interviewt und dann auch Opfer. Und da hat sie mit einem Regisseur zusammengearbeitet und der Regisseur hat was ist das, was die Opfer zum Beispiel brauchen, wo man also eine und die gleiche Frau nimmt und sie spielt vor 6 Arten von der Geschichte, wo entschuldige bitte, wir haben also Reue, Entschuldigung, Ignoranz und so. Und das fand ich total interessant, dass man eben, also das ist eine sehr interessante künstlerische Arbeit, filmische Arbeit, aber auch mal richtig eine Forschungsarbeit, wo dann sie tatsächlich diese Videos den Opfern gezeigt hat und dann Datenauswertung gemacht hat und geschaut hat, halt, was ist das, was nach so einem Krieg Leute eigentlich hören wollen, ja, um weiterzukommen. Und ich glaube, dass man da schon mit Kunst halt sensibel Leute ansprechen kann, Symbol, dass man so langsam Sachen aufpacken kann.
Eben und eher wahrscheinlich die persönliche Ebene doch leichter erreicht, oder? Weil man sonst bei der Wissenschaft eher so das Gefühl hat, es ist jetzt da ein reiner methodischer, systematischer Zusammenhang, den man sich eigentlich gar nicht so von vornherein öffnen will, wo man die Kunst doch eher das Gefühl hat, das ist jetzt die Künstlerin als Individuum, die mich anspricht.
Ja, ich meine eben, je nachdem, mit wem man spricht und welchem Publikum. Für mich war die wissenschaftliche Ebene eigentlich sehr wichtig, um an meine eigenen Emotionen und wo ich meine Dissertation geschrieben habe, habe ich geheult. Ich habe geschrieben, weil ich mir diese ganzen Gerichtsdokumente durchlesen haben müssen, wo wirklich ganz im Detail berichtet wird, wie die Leute vergewaltigt, gebildet worden sind in diesen Camps. teilweise an die Moschee gekreuzigt. Weißt, so Details, wo du wirklich, also das fand ich wirklich ziemlich schwierig, weil ich von dort komme. Und ich habe es dann aber, meine Doktorväter und Mütter haben mich sowas gedrillt, um die Stimme des Wissenschaftlers sehr neutral zu halten. Und das ging bis zu Detail von Wortwahl. Ich habe oft so Wort Devastation genutzt. Das bin ich kritisiert worden. Es ist ein emotional beladenes Wort. Du kannst sagen Destruction. Sag genau das Gleiche, aber in einem weniger emotional. Und einfach mit Fakten, Zahlen, Archivmaterial spricht für sich. Man muss jetzt nicht sagen, diese schreckliche Gräueltat. Gräueltat ist schrecklich. Immer. Ja. Und ich glaube, also für mich war das eigentlich, das zu versachlichen und so von außen anzuschauen, was da eigentlich passiert ist. Ich meine, war genau gleichzeitig sehr heftig zu erkennen, so wow, was wurde uns angetan, also jetzt in größeren geschichtlichen Kontext. Aber gleichzeitig hat es mir persönlich geholfen, so meine Stimme und auch eine Rolle zu finden.
Weitere Fragen?
Ja, vielen Dank für diese spannende Präsentation. Ich bin auch eine PhD-Studierende von der Uni und hätte eine Frage, die eigentlich nochmal zurückgeht auf, was du jetzt vielleicht auch gerade angesprochen hast, künstlerische Forschung. Und zwar vor allem im Bereich der Architektur oder in der Disziplin, in der akademischen Disziplin oder künstlerischen Disziplin der Architektur, je nachdem. Das wäre auch meine Frage sozusagen. Ich komme aus einem anderen Bereich, Fachbereich, aus der Literaturwissenschaft. Da gibt es zwar auch viele Literaturwissenschaftler, die auch Schriftsteller sind und somit auch künstlerisch arbeiten, aber mich würde das sozusagen nochmal im Feld der Architektur interessieren. Du hast ja deine Diplomarbeit quasi gleich mal in der Generali Foundation als Kunstprojekt präsentiert und sehr schnell in sehr renommierte künstlerische Institutionen, da haben deine Arbeiten sehr schnell Eingang gefunden. Wie ging dieser Weg für dich sozusagen von der Diplom-Ingenieurin zur Künstlerin? War das immer schon parallel oder gab es dann einen Knackpunkt? Einen gewissen Punkt, an dem es sozusagen erforderlich war, auch andere Wege zu beschreiten. Das wäre ein Teil meiner Frage. Und dann sozusagen ist die eine Frage oder vielleicht ist auch das eine hitzige Diskussion, da habe ich zu wenig Einblick. Die Praxis der Architektur als technisch-pragmatische oder gestalterisch-künstlerische Disziplin, ist das vielleicht auch die Architektur ein Feld, die vielleicht gerade auch gute Optionen oder Ausblicke darauf bieten kann, wie eine Verschränkung von wissenschaftlichen oder technokratischen Zugängen und künstlerischen ganz gut vor sich gehen kann. Und ja, das wären jetzt eigentlich eh schon viele Fragen, aber ja, es würde mich dann vor allem auch interessieren, du sprichst immer sozusagen, gerade gemeint, die wissenschaftliche Position hat dir geholfen, einen sachlichen Zugang zu finden. Künstlerisches holt wieder andere Aspekte, die dich interessieren oder die dir unter den Fingern brennen, herein. Ist das etwas, das du wirklich tatsächlich in deiner Arbeitspraxis Tag für Tag so trennst? Oder ist es einfach eine Praxis, wo eine Frage im Raum steht, die es erfordert, auf unterschiedliche Art und Weisen beantwortet zu werden.
Danke.
Ja.
Das ist,
Entschuldigung.
Aber das ist super zu sagen. Jetzt spannend. Weiß ich, was ich tue.
Ja.
Also, ich glaube, das ist wirklich das Letztere, was ich sagen. Also das ist eine, oder die Themen wechseln natürlich mit der Zeit, das werden immer tiefer, aber es ist schon eine Fragestellung, und die sich, ich meine, gerade mit der Moschee bin ich dann wirklich in eine obsessive Richtung gegangen, also wo ich wirklich von also geschichtlich, weltweit, von performativen bis ins Konstruierte und geschichtlich gegangen bin. Das hat mir schon eine gewisse Breite gegeben. Es hat sie aber bei mir also wirklich zufällig gegeben, dass ich da in den Kunstteil also eingeraten bin und glücklicherweise natürlich das Privileg gehabt, dort rein zu geraten. Und also ich habe das einfach jetzt nicht so angestrebt, aber ich glaube, durch diese erste Ausstellung, die mich dann in die Kunstwelt katapultiert hat, habe ich wirklich ein Heim gefunden, wo ich also diese verschiedenen Interessen und Experimente machen konnte mit verschiedenen Medien. Da war die Freiheit am größten. Und das war zur Zeit, wo wirklich auch so Kunst von Osteuropa mal interessant war und aber auch eben diese Annäherung von Kunst und Architektur. Da bin ich am richtigen Zeit zum richtigen Ort und mit richtigen Thema da gewesen. Aber ja, also das hat mir schon eine Möglichkeit gegeben, mich also künstlerisch weiterzuentwickeln. Nur ich habe ab einem bestimmten Zeitpunkt gesehen, okay, das reicht mir einfach nicht, um Sachen zu verstehen. Also bin einfach mal angestanden mit meinen kreativen Energien. Und da habe ich dann schon, wo ich in das Lesen und Schreiben mehr reingekommen bin und was ein ganz anderer kreativer Prozess ist, wo man Argumente linear organisieren muss, versus in einem Objekt, wo auch visuell alles simultan passiert. Die Arbeiten zwischen dem schriftlichen Modus und dem skulpturalen finde ich sehr produktiv, weil man, also für beide Seiten. Ich habe es aber für mich immer getrennt, die Praxis und das Geschichtliche. Ich meine, das ging einfach, also in der Kunst geht es vielleicht eher, dass man mit dem schriftlichen Arbeiten kommt, aber meine Doktorprogramm war eine reine Architekturgeschichte und ich habe am Anfang schon gedacht, oh, ich könnte ein Kunstprojekt mit Ihnen machen. Ich habe gesagt, nein, du bist hier gekommen, PhD zu machen in Architekturgeschichte, mach ein PhD in Architekturgeschichte. Der hat die und die Parameter und diesen Diskurs. Also ich konnte natürlich künstlerische Positionen einbringen, aber in einer schriftlichen Form und in dem Diskurs, in dem ich mein Argument entwickelt habe. Und der war eben Architekturgeschichte vom Balkan, also islamische. Und in größeren diese Identitätsbildung in Architektur. Mhm. Und da war also von der Historikerseite schwierig jetzt, also wo ich schon meine eigenen Arbeiten einbringen konnte, war gerade, wo ich über diese ethnischen Körper und Architektur und Körper gesprochen habe, also wo ich meine Arbeiten als Beweis quasi stellen kann. Aber wiederum, also mit dem Hut des Historikers, ich habe mich dann quasi selber analysiert. Ne. In der Kunst, glaube ich, ist es ein bisschen lockerer, also dass man könnte die schriftliche Arbeit zum Teil vom Argument machen. Aber umgekehrt ist nicht unbedingt so. Ich meine, jede Disziplin hat ihre Möglichkeiten.
Aber es informiert sich ja trotzdem gegenseitig.
Genau.
Also es informiert sich ja trotzdem auf irgendeine Weise.
Für mich ist das eben diese thematische Knüpfung, gibt es in beiden, aber dann methodisch sind die zwei Sachen unterschiedlich. Sie können für sich stehen in jedem Feld, also ich kann sowohl sagen, ich bin nur Künstlerin oder ich bin nur Historikerin, aber sie können sich gegenseitig informieren. Also. Und das fand ich für mich sehr produktiv. Also ich sage jetzt nicht, dass das Modell ist, dass man gehen muss, aber
Naja, du hast es im Vorgespräch, wenn ich das so ausplanen darf, finde ich recht schön gesagt, du, also weil ich es so pragmatisch amerikanisch irgendwie finde, so wie kann ich mir helfen, oder? Man nimmt die Theorie und ja, so dass du eben weiterkommst in deiner generellen künstlerischen oder wie auch immer Entwicklung. So habe ich die zumindest verstanden, oder? Dass das auch durchaus ein pragmatischer, dass du auch zur Theorie einen sehr pragmatischen Zugang hast, letztlich.
Ja.
Eben in der Frage, wie du dich selber positionieren kannst in deiner generellen Arbeit oder in deinem Asa-Sein halt. Und das hat mir eigentlich
gefallen. Also das war ja ursprünglich eben so, wo ich habe ja nicht gewusst, was mich da wirklich erwartet mit diesem PhD-Programm, weil das ist halt wirklich, sie haben mich zum Historiker gemacht. Ich habe mir nie gedacht, ich will das werden. Habe keine Ahnung gehabt, was die da jetzt machen, aber ich habe eher Theorie und Geschichte angesehen wie als Inspiration, um mir zu helfen, zu verstehen, was ich da tue und warum gewisse Sachen passieren. Je mehr ich da aber mich reingelesen habe, desto mehr habe ich gesehen, okay, da gibt's Argument in dieser Art Forschung muss im Diskurs passieren. Aber ich glaube, es muss auch genauso in der Kunst auch sein. Das ist also und da muss man sich eben vorherige Arbeiten anschauen, Position nehmen zu Historikern oder Künstlern oder Ideen, die es vorher da gab, und sich selbst kontextualisieren, Position nehmen zu dem, was es schon gibt. Aber das Feld definieren, also das finde ich schon sehr wichtig, weil sonst kann es einfach alles sein. Ne? Und das ist das, was ich jetzt meinen Masterstudenten, also genau, unterrichte, nächstes Semester Thesis. Ich finde es sehr schwierig, weil ich natürlich Kunst versucht, immer aus bestimmten Bahnen und Definitionen auszubrechen, aber eben trotzdem, um ein Scientific Master haben zu können, muss man sich auf irgendein Format einigen, der das Wissen eben, das wiederum in der Kunst produziert ist, teilbar macht und also mit anderen Menschen oder vergleichbar. Und ich glaube, da ist eben, also wir schauen, dass wir dass die Leute einen Kontext für sich erstellen, thematischen, geschichtlichen, theoretischen, mit in Bezug auf, also schon hauptsächlich im Domain von Kunst verankert, aber jetzt nicht Kunsthistoriker werdend, sondern einfach bestimmte Positionen aufgreifen und eine Stellung nehmen und ein Argument bilden. Und das Argument selbst kann dann aber in egal welcher Form von Kunst passieren, sei es Videos, Skulptur.
Aber es muss eben nachvollziehbar eingebettet sein in einen.
Genau, also es muss schon eine Research Question geben. Forschungsfrage ist ganz wichtig und das ist das eben, was man am Anfang oft nicht hat. Also, weil als Künstler macht halt auch oft also intuitiv Sachen, denen man sich. Und der Prozess fand ich jetzt wiederum von der Geschichte ist anderer. Du liest sehr, sehr viel, siehst Gaps in Knowledge, kritisierst Methoden, clusterst sie und dann nimmst die Position. Als Künstler müsstest nicht unbedingt diese Methode annehmen. Du könntest, einfach experimentieren
schauen,
und sich intuitiv
passiert.
Auf der Form vielleicht ergibt sich etwas Interessantes. Mhm. Aber ich finde es trotzdem wenn man einen akademischen Grad machen will, trotzdem wichtig, eine Forschungsfrage zu haben und einen Kontext, in dem man einen Bezug nimmt.
Eben um zu gewährleisten, dass ein Beitrag ist für die Gesellschaft oder für die Kultur, oder halt ja. Oder? Um das geht es ja auch.
Genau, also dass andere Menschen von deinem
oder teilbar wird, eben, wie du gesagt hast.
Lernen können. Genau. Aber auch um zu zeigen, dass man, mir hat mein Doktorvater, und das war echt, ich habe am Anfang gedacht, und dann ich könnte ganz was Neues machen und so. Er hat dann gesagt, du musst mir aber zuerst zeigen, dass du das alles gelesen hast und dass du diese Historiker kennst, dann kannst kritisieren und erneuern, was du willst. Und das ist auch Teil von eben dieser wissenschaftlichen Forschung, dass man sagt, okay, ich kenne den Diskurs, ich habe das alles gelesen, diese Leute haben das gesagt, das finde ich super, sie haben das und das nicht gesagt, da komme ich rein. Und wir können dieses Problem so und so anschauen. Und das kann man schon, glaube ich, für die Kunst auch übertragen. Also nicht zu sagen, dass ich das, wo ich meine künstlerischen Arbeiten angemacht habe, dass ich so vorgegangen bin. Also ein bisschen eher exploratorisch passiert und jetzt tue ich es so im Nachhinein rationalisieren. Aber naja, jetzt, wo ich das so sehe, macht es eigentlich Sinn auch. Also ich finde, mir hat dieses geschichtliche, also ich möchte nicht jetzt unbedingt als Historikerin arbeiten, aber es hat mich wirklich zu besseren Künstlerin gemacht, also aber auch vorsichtiger. Ich bin früher viel irgendwie so unüberlegter gewesen und teilweise aber dann auch kreativer, was bestimmt einfach Aussagen betrifft. Ne? Und jetzt bin ich, das kann man nicht sagen, weil dann das und dann heißt das so, auf einmal, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich selbst nicht limitiert.
Ja, aber das Werkzeug hat sich so quasi verfeinert, oder, für dich, also du warst, ja.
Wie macht ihr, wie ist euer PhD Programm aufgebaut, was gibt es da zum als
Ich war so froh, dass du bisher nur ins Plenum geschaut hast. Zum Schluss.
Sollst du dir sprechen?
Nein.
Das Plenum kann auch.
Naja, das ist mit ein Grund, warum wir diese Versuchsanordnungen eben machen, weil es eben ein Suchprozess ist. Also es ist ja im englischsprachigen Raum, hat es vielleicht weniger Pioniercharakter, als es jetzt bei uns hat. Oder in Linz hat es auf jeden Fall Pioniercharakter. Und deswegen ist, denke ich, auch legitim, dass man da ein bisschen schaut, was es gibt. Mhm. Und es ist nicht zu 100% definiert, wie das genau. Aber es gibt natürlich auch gewisse Strukturen, gewisse Vorgaben, wie es abläuft. Dennoch. Aber eben, die sind erst eigentlich dabei, sich zu sich zu füllen inhaltlich irgendwie, dass sich das wirklich dass es auch deutlich ist, wie das dann trägt.
Unser Programm war so, der ist 5 Jahre. 2 Jahre nimmst du Unterricht, also Graduate Level. Und da gibt es auch Pflichtfachmethoden.
Einführung quasi. Also so ein Vorbereitungssemester.
Zwei Semester von Methoden. Und da geht man, das wird immer von anderen Professoren unterrichtet. Und also Methoden wissenschaftlicher Forschung. Und manche Leute ziehen das thematisch auf, andere aber nach so philosophischen Diskursen. Und dann nimmt man einfach Seminare, wo man sein Wissen vertieft, halt in dem Themenfeld, meinem taugt. Und dann hat man ein Jahr General Exams, und da liest halt alles, was, in meinem Fall war das so islamische Architekturgeschichte seit 16. Jahrhundert, Europa, Anatolien und so Middle East, die Nordafrika, die Gegend. Und das sind sowohl so einfach Gebäude, merken, aber auch eben, wer hat über was geschrieben. Schlechte Bücher, gute Bücher, einfach zu wissen, wer sind die Players im Field. Und das war der große Examen. Und dann haben wir ein Minor Examen, wo man einen Kurs vorbereitet. Das fand ich total super, wo du liest dich einfach alleine durch einen Wald von Wissen. Und man trifft sie ab und zu mit Professor und man versucht dann diese Readings zu clustern, dass man ein theoretisches Argument, wie meine Klasse unterrichten würde. Zum Schluss kommt ein Syllabus raus mit so Selected Readings, die wir ein Ziel machen gemeinsam für so ein Graduiertenseminar. Und das fand ich super, weil du musst da mal selber irgendwie eigentlich lernen, so Wissen zu
vermitteln,
zu clustern.
Ach so, ja.
Und dann kommst du aber raus und hast da fertiges Ding, wo, wenn du dich für Job bewirbst, hast du fertigen Syllabus, also so Kurs ausgearbeitet mit Lectures und so. Mhm. Und dann haben wir noch ein Qualifying Paper, wo du dein Bestes, weil in Amerika schreiben die sehr viel, also nimmst deine Seminararbeit und dann setzt dich mit deinem Professor hin und tust das überarbeiten zu einem Publishable Level. Das heißt, das wird noch einmal neu nachgeforscht, Fußnoten gesäubert, stilistisch, alles Mögliche. Ich habe ein Jahr lang mit meiner Professorin daran gearbeitet. So. Wir sind immer ein Paragraph pro Stunde.
Und dann auch publiziert.
Das war nicht mehr mein Text nachher, aber ich habe sehr viel gelernt. Ich habe dann schreiben gelernt eigentlich von ihr. Und das hilft wirklich, wenn dir jemand sagt, okay, wenn du das sagst, musst du vorher das sagen und dann musst du vorher das sagen. Und das musst du stilistisch aber so verbinden und so. Denn wenn man das hat, dann ist man auf sich gestellt. Und dann fängt die eigentliche Hacke an, also wo man dann das Proposal verteidigt, Forschung, und das verteidigt man, ohne eigentlich genau zu wissen, was man da verteidigt, weil man hat so ein Pseudo-Argument. Und dann gehst du Feldforschung machen oder Archivarbeit und so und dann schreiben.
Mhm. Wie ist es, haben wir bestimmten Zeitdings?
Okay. Und zwar, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie jetzt vorsichtiger arbeiten, als Sie vorher gearbeitet haben. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie das sehen, ob Kunst alles darf oder ob es gewisse Grenzen gibt, ob man Rücksicht nehmen soll, zum Beispiel auf andere Kulturen etc.
Ich glaube schon, dass man, also die Grenze muss man sich selbst definieren, aber man sollte sie schon haben, glaube ich. Also ich habe eben gerade mit diesen religiösen Fragen gab es natürlich schon, also ich habe zum Beispiel den Begriff der Moschee so weit aufgemacht, dass ich auch diese Grenzen gelernt habe für mich, was dann einfach nicht mehr geht. Ne? Also gerade bei der Kunstmoschee in Wien gab es dann so eine Party mit Bier drauf und sehr viele Leute und so, und das war dann nicht mehr in Ordnung, weil das einfach weder der Arbeit, jetzt ohne religiösen Inhalt, aber auch mit dieser religiösen Sensibilität nicht gut tut. Ne? Und man kann das theoretisch aufpacken, aber dann praktisch sieht man, okay, das tut jetzt jemandem weh. Und auch einem selbst, ne, als Künstler. Und das war dann, okay, dann habe ich gesehen, okay, da ist Schluss. Man kann das, die Grenze ein bisschen ausweiten, aber man sollte sie haben. Weil sonst ist eben, kommen wir in diesen Relativismus, alles kann alles sein. Ne? Und die Arbeit ist, glaube ich, viel stärker, wenn man sich den Rahmen setzt, in dem man dann ein Argument baut. Das heißt ja jetzt nicht, dass man irgendwie sich versteifen muss, aber der Rahmen kann ja irgendwie experimentell sein. So.
Also im Gespräch mit anderen Künstlern, da stellt sich eben dann oft das Problem dar, dass ich zur Antwort bekomme, ja, dann kann ich nicht mehr kreativ sein. Und das ist genau das Problem, wenn ich mir so viele Grenzen setze, dann ist es wirklich schwierig, dass ich noch frei etwas schaffen kann.
Aber ist nicht oft sogar umgekehrt? Also ich habe aus der Architekturerfahrung eher sogar das Gefühl, je mehr Parameter es zu berücksichtigen gibt, umso stärker ist man eigentlich gefordert, was was zu entwickeln oder was eben was zu erfinden, ja.
Ist ich habe es eher umgekehrt. Definition eigentlich. Der Kreativität eigentlich mit den Regeln
spielen,
also ja. Innerhalb von so einem Rahmen, glaube ich. Weil sonst ist einfach alles kann alles sein. Was ist dann daran kreativ? Also
eben,
Kreativität ist im Rahmen von Parameter A, B, C, D, die kann man ja schaufeln und umschütteln, aber die neu zu definieren und anders zu denken und anders zu sehen, das, ja. Und das ist das, glaube ich, auch so, eben oft haben Leute, also in der Forschung auch, der künstlerischen Forschung die Idee, dass, ich höre das von unseren Studenten, ach, wenn sie jetzt irgendwie ein Thesis-Proposal schreiben, sie haben das Gefühl, sie müssen jetzt rebellieren gegen die Idee, dass man ein Proposal haben muss. Das finde ich irgendwie, also das ist einfach...
Es stellt sich halt irgendwann selbst in Frage, oder wenn man die Form...
Warum willst du dann diesen Degree haben? Also man kann ja, ein Proposal kann ja dann... Der muss ja nicht diesen genauen Format haben, der kann. Aber es geht schon darum, dass man halt irgendwo eine Vergleichbarkeit hat und Messbarkeit von Qualität. Und die ist natürlich nicht, jetzt mir taugt es oder taugt es nicht, sondern in diesem Kontext, den ich mir selber definiere, argumentiere ich das mit diesem künstlerischen Projekt. Und dann kannst du das gegenüber seinem eigenen Kontext messen, ob die Message rüberkommt oder nicht und wie es kommuniziert. Ne? Ohne den Rahmen ist es einfach so, dann braucht man auch nicht wissenschaftlich arbeiten, glaube ich. Dann kann man einfach Sachen machen und lasst die anderen sie interpretieren und darüber schreiben.
Was ja nicht unangenehm ist.
Ja, das ist ja, diese Sachen stehen jetzt nicht im Gegensatz. Es sind einfach zwei unterschiedliche Sachen.
Ja.
Das eine ist, man macht was und das ist eine Art von Medium. Wenn man das Kreative, was man macht, irgendwie auf wissenschaftliche Art teilbar machen, dann muss man gewisse Parameter haben, glaube ich. Ja, zu Parametern. Okay. Aber was die sind, das ist halt natürlich, das definiert sich ständig neu. Und man hat ja, mein Programm, wo ich PhD gemacht habe, der heißt ja auch History Theory and Criticism. Die haben sie ja selber, das ist ja auch oft so eine naive Vorstellung, die Leute haben die, dass jetzt die Geschichtsschreiber oder Theoretiker jetzt also immer ein Format haben. Das tut sie auch ständig. Die Leute bezoffen sich ja in Philosophie gerade so viel. Und auch eben die Felder nähern sich und die Methoden werden voneinander ausgeliehen und trotzdem gibt es eben, Fußnote ist einfach nichts, wogegen man jetzt argumentieren muss. Das ist einfach ein Referenzsystem, den ich nutzen kann, um damit du auch nachforschen kannst. Mhm. Also das ist okay.
Ja, ich glaube, die Vergleichbarkeit ist da das zentrale Stichwort, oder wie du gesagt hast, mhm. dass auf irgendeiner Weise ja, genau. sich einordnen lässt, wie auch immer, oder in welche Struktur auch immer, aber ja.
Ich habe zwei Fragen. Die eine setzt auch da an, weil hier in Linz geht es ja um ein künstlerisch-wissenschaftliches PhD. Vorher die Antwort schon angesetzt, wie können diese Parameter, wie könnten die wirklich aussehen? Mhm. Wenn man jetzt ist es deiner Meinung nach möglich, die künstlerische Praxis mit einem PhD-Projekt zu verbinden? Oder wie wäre das möglich? Und auf der anderen Seite jetzt von der Seite der Architektur. Du hast vorher gemeint, man soll sich das Feld definieren, in dem man arbeiten möchte. Wie gehst du da mit Kritik um, wenn du zwischen verschiedenen Disziplinen arbeitest? Wie stark muss man sich da selber positionieren und dieses Feld definieren? Wie?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Wenn ich fand, wo ich jetzt mit meinem zum Beispiel PhD angefangen habe, ich war total verwirrt, weil ich eben in allen diesen, und dann habe ich mir Sachen gelesen aus der politischen Theorie, so über Nationalismus-Theorien zum Beispiel. Und die habe ich sehr nützlich gefunden für mich, um mir das zu erklären, was da vor sich geht. Aber dann habe ich angefangen, meine Argumente zu liefern, und dann habe ich gesagt, okay, ich bin kein Political Scientist. Ich habe einfach zu wenig da gelesen. Ich habe halt so ein paar Key-Leute gelesen und weiß, was ihre Positionen sind in dem Diskurs und welche für das anwendbar sind und was ich jetzt aus der kulturellen Perspektive beitragen kann. Aber trotzdem, die Objekte, die ich mir anschaue, die Methoden, die ich nütze, sind einfach Architekturgeschichte. Und dann habe ich eben für mich gesehen, okay, das ist eigentlich das eigentliche Feld, in dem ich mein Argument mache, wo ich eine diskursive Position nehme. Alle anderen Philosophen, Anthropologen, Ethnographen, Political Science, also das kann man sich ja Cultural Studies dazu nehmen und auch schauen, was man halt diesen Argumenten beitragen kann, jetzt aus dieser künstlerischen oder architektonischen Sicht. Also das fand ich irgendwie wichtig, dass man das absteckt. Und ich habe das dann, aber ja, das ist eine Möglichkeit, mit dem Multidisziplinären umzugehen. Oder man kann sich zwei Felder oder drei Felder, aber dann müsste man wirklich in jedem dieser Felder auch genau mit deren Diskursen und Methoden umgehen. Und das ist, manchmal lässt sich das verbinden gut in anderen, je nach Feldern. Ne?
Aber wahrscheinlich ist es ja trotzdem immer nur eine Annäherung, weil man kann sich ja, selbst wenn man sich so sozusagen für ein heimatliches Feld entscheidet, selbst dort ist ja illusorisch, dass man wirklich, also zu 100% lässt sich ja, kannst du ja nie einbetten wo. Also du hast ja immer die Gefahr eigentlich, dass noch wer kommt und sagt, aber hallo, das ist aber eigentlich so in unserer Theorie. Oder nicht?
Naja, zum Beispiel eben da mit diesem Architekturgeschichtlichen, es war einfach, Leute haben Moscheen in Bosnien studiert, haben das und das und das gesagt, keiner hat sich die angeschaut und es gab einen Artikel, ich habe das gemacht, habe die vorherigen Methoden kritisiert und gesagt, okay, die Leute haben nur stilistische Merkmale angeschaut. Wenn man diese Moscheen in Bosnien nach den Stilmitteln ordnet, versteht man nicht, was da vor sich geht. Wir müssen uns den Prozess anschauen. Und der Prozess hat dann diese Discoveries, also diese Entdeckungen dann zu Sicht gebracht. Dass da es eine Identitätssuche gibt, dass da eben soziale Heilung stattfindet und sowas. Und deshalb hätte ich stilistisch nicht jetzt erkennen können. Ne? Weil die schauen ja teilweise auch gleich aus, sagen aber komplett andere Sachen, wenn du die Leute interviewst. Und da bin ich eben drauf gekommen, wo ich sie dann interviewt habe. Also, wo ich dann, wenn ich das jetzt nur stilistisch interpretiert hätte, wie Architekturhistoriker davor, würde ich sagen, diese monumentale Moschee steht für das osmanische, also Wiederaufbau von osmanischen Imperien, da sehen Sie Ihre Roots. Und die haben dann eher gesagt, naja, ich habe das im Kalender gesehen von dieser Bank. Ich meine, natürlich spielt da Politik mit, aber da, wenn du die Leute dann interviewen kannst, kriegst du dann wieder eine ganz andere Ebene. Oder wie sie irgendwie Designentscheidungen sind getroffen worden, weil einfach ein kompletter Chaos war in einem Bauprozess, wie er da irgendwas dazu gebaut hat. Weißt, also so banale Sachen auch. Und ja, das war das eine. Und das andere, wie das aussehen kann, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aufgebaut ist, aber eben, ich glaube schon, gerade bei einem künstlerischen PhD, man muss schon den schriftlichen Teil einfach haben, weil wie will man sonst auch publizieren und auch kommunizieren mit eben anderen Disziplinen und Leuten. Aber der Argument selbst, also ich glaube eben, dass der schriftliche Teil wirklich diesen Kontext und den Rahmen aufsetzt und dann die Arbeit selbst kann das Argument vermitteln. Und so. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sich selber da analysieren muss im Text, das wäre ja auch schizophren.
Also du meinst so die Einbettung in State of the Art oder wissenschaftlicher Kontext,
genau.
Der schriftliche Teil oder wäre zumindest eine Möglichkeit?
Wäre eine Möglichkeit.
Und die These selber oder halt das Argument.
Und auch die Forschung. Ne? Also weil wenn man PhD macht, man will ja was forschen, was entdecken. Und das kann aber je nachdem vom Medium der Arbeit. Ne? Also weil du kannst ja sagen, das Schriftliche ist mein Medium. Dann ist das natürlich was anderes. Dann kannst du die ganze Dies auf deine künstlerische Arbeit sehen. Ja. Es ist schwierig irgendwie, aber.
Ich habe nur noch eine ganz. Wie ist das, nochmal um auf die Rolle der Architektur da zurückzugehen, wie schwierig ist es, da sich mit den Kritikern und Kritikerinnen da auch aus der Disziplin zu konfrontieren, wo ja Forschung oder wissenschaftliches Arbeiten nicht immer im Zusammenhang gesehen wird? Hast du dich da von Anfang an auf dein Feld konzentriert oder?
Na, eben nicht. Also ich springe schon in verschiedene. Und da habe ich schon gemerkt, also ich muss zum Beispiel aufpassen, wo ich was wie präsentiere. Weil da habe ich mir schon ein paar Mal Finger verbrannt. Zum Beispiel, wenn ich diese anziehbaren Moscheen außerhalb von künstlerischen Kontext präsentiere. Ich habe bei einer politischen Veranstaltung mal mitgemacht und auch jetzt am MIT vor kurzem vor Historiker, Juristen, das war so eine interdisziplinäre Konferenz. Und sie haben die Arbeit dann verstanden, also eben, als Rakshame sagt, man sollte jetzt keine Moscheen bauen, sondern sie nur tragen. Ich meine, was auch wenn, wäre das so schlimm, das ist eine andere Frage. Aber eben das Lesen nur von einer Arbeit als problemlösendes Ding. Und das haben halt oft Leute eben aus anderen Disziplinen. Und wo ich es mir bei einem Kunstpublikum immer so, ja, man, jeder checkt sofort, also die Vielschichtigkeit, die so ein visuelles Argument haben kann, dass das Möglichkeit ist, vielleicht ist es eben vielleicht wirklich ein Proposal, vielleicht ist es eben etwas, was ein Produkt sein kann, aber es kann auch in einem Galeriekontext, also man lässt sowas zu. Ne? Und ja, das bin ich auch immer noch so am Entdecken, wie ich was so zeige. Ich glaube, da ist einfach diesen Kontext zu kennen wichtig. Und da ist mir bei der DIS jetzt, frage mich auch, was ist der beste Weg, das zu publizieren? Weil wo ich das angefangen habe, ich wollte eben meinen Beitrag leisten, um zu wissen, was da passiert ist. Und jetzt, zu wem soll so ein Buch sprechen? Zu Muslimen, einem allgemeinen Publikum, akademischen Publikum? Weißt, ich habe Angst, dass wenn ich aus dem Akademischen rauskomme, dass dann die Arbeit, weil eben dieses sehr politisiertes Thema, die Wiederaufbau wird, also es passiert Krieg mit zivilen Mitteln, dass das missbraucht werden kann in Richtung, die ich dann nicht kontrollieren kann und will. Ja. Und man kann natürlich nie den eigenen Missbrauch eigener Arbeit kontrollieren, aber eben man kann schon den, also ja, den Rahmen ein bisschen.
Disziplinären Kontext oder halt, wo man es verarbeitet hat. Ich würde jetzt gerne mal mir einen Überblick verschaffen, wo es noch Fragen oder Statements gibt, weil sonst würde ich vorschlagen, dass wir es dann einmal auflösen können, weil wir sind ja nicht außerhalb des Raumes und ich habe ein bisschen einen Durst. aber gern, also wenn es Sachen gibt, bitte.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar einerseits heißt es ja künstlerische Forschung und das erinnert mich also sozusagen auch an naturwissenschaftliche Bereiche. Also du hast ja gesagt, sozusagen, es könnte ja darum gehen, etwas zu forschen, etwas Neues zu entdecken. Aber die meisten Beispiele sind eher aus dem geisteswissenschaftlichen Kontext gekommen. Ne? Und ob es nicht auch darum gehen könnte, sozusagen für diese Gestaltungsdisziplinen eben auch neue Methoden zu entwickeln, ne? Mhm. Also eine eigene Sprache zu finden, also jetzt nicht sozusagen bei Le Pontu zum 100. Mal irgendwo anzueignen, sondern wirklich auch in dem Feld neue Methoden zu entwickeln für dieses für diese Gestaltungsaufgaben. Mhm.
Das auf jeden Fall. Nein, meine Beispiele kamen, weil einfach die Natur meiner Arbeit so ist, dass sie mit diesen Feldern und Bereichen arbeitet. Aber sicherlich, ich glaube, da gibt es schon, je nachdem, welchem Medium, aber ich glaube, so die Bioart ist eine Richtung, wo Neues sehr stark passieren kann, auch gerade auf dieser entdeckerischen Ebene. Und ich habe eine.
Ja, da ist quasi der Zusammenhang sozusagen aufgelegt, oder? Weil wenn man, also halt.
Genau.
Weil da ist jede künstlerische Tätigkeit, wenn es auf einem Nano-Level ist oder auf einem bakteriellen Level, ist sofort wissenschaftlich hart zu einem bestimmten Grad.
Ja, und wegen neuen Methoden auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich, wo zum Beispiel künstlerische Forschung dann davon benefitieren kann, wenn es aus der Verschmelzung und Austausch mit anderen Feldern, wo man aus der Verbindung was Neues entstehen kann. Ich meine, wir bauen immer, glaube ich, auf etwas, was es vorher gibt. Und das ist, aber eben, wie man das machen, hängt auch natürlich von dem, was technisch möglich ist und auch, wo es neue Felder gibt. Und ich glaube, da sind so Felder eben wie Bioart oder, Nanoforschung vielleicht eher die, wo halt methodologisch Interessantes passieren kann. Ich weiß nicht, also ich versuche das immer noch für mich jetzt in dem Bereich, in diesen etablierten Methoden was Neues zu kreieren. Bis jetzt habe ich es, würde ich sagen, parallel gemacht, also die Architekturgeschichte und Kunst. Und die Verbindung war nur thematisch und die haben sie dann so gegenseitig ausgetauscht. Wo das eine das andere werden kann, bin ich mir nicht sicher, genau. Hast du da Vorschläge?
Nein, das ist eine Frage.
Ja, ist eine sehr gute Frage.
Was die Architekturtheorie sozusagen, wenn man alle 2 oder 5 Jahre das Hemd wechselt, sozusagen, bis sie da in der Methodenkomplex verbraucht ist, aber auf eine unangenehme Art verbraucht ist, ne, könnte es ja auch darum gehen, dass man sozusagen also auf eine neue Art der Formfrage stellt. Ne? Also, dass man eben in der stilistischen Zugang und so eben eine andere, neue Methode entwickelt,
aber ich glaub,
die der Gestalter auch was bringt. Ne?
Genau. Ich glaube, dass wenn man wirklich Neuland betreten möchte, müsste man abgehen von dem, dass man immer nach der Methode an sich fragt. Also für mich sehr inspirierend, Bruce Nauman, der sagt eben, es kann ein Forschungsimpuls auch das sein, einfach was herauszufinden. Und da kommt man dann eigentlich weg von diesem von vornherein systemisch oder methodischen Denken, weil man sich einfach eine Forschungsfrage so stark formiert und man geht dann einfach in so einen gestalterischen Prozess eben mit dem, man will eben was herausfinden, wobei ich selber auch nicht weiß, wie das sein kann, aber also ich glaube, wenn man das wirklich konsequent anstrebt, dass man die Methoden, die althergebrachten verlässt, dann müsste man, glaube ich, an sich hinterfragen, ob es überhaupt einen Methodenkanon braucht.
Nein, das sehe ich nicht. Also ich würde es genau gegenteilig sehen. Also sozusagen eben andere Methoden zu entwickeln oder auch von woanders her zu holen.
Genau. Ne?
Aber es wird eine Methodenfrage. Ne?
Ja.
Also eben angemessene Methoden für Gestaltungsfragen. Ne?
Ja. Aber man fragt, wenn man so die Frage stellt, fragt man gleichzeitig auch wieder nach einer neuen Kanonisierung von diesen zu findenden Methoden. Das wollte ich nur damit
ein bisschen kritisch beleuchten. Wer hat sozusagen ja diese Arbeit, der Beleg von der Anwendung einer neuen Methode? Ne?
Mhm, also
das künstliche Forschen belegt an einem bestimmten Beispiel eben, dass diese neue Methode funktioniert. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist dann ein Sinn von der...
Ja.
Ich habe schon verstanden.
Das ist ein guter, ja. Die Frage ist nur, wie man auf diese neue Methode kommt. Aber, also, quasi, ich habe es in meiner Arbeit schon gewissermaßen gesagt, eben, dass ich mich jetzt von diesen stilistischen, analytische Analysen wegbewegt habe und gesagt habe, okay, wir müssen in den Prozess reingehen und sich die sozialen Bezüge anschauen und politischen. Dann könnte jetzt die anziehbare Moschee quasi Beleg sein von dem. Allerdings ist nicht so entstanden. Also zuerst gab es die anziehbare Moschee. Die hat mich auf diese Prozessinteresse gebracht. Das habe ich geforscht und jetzt verstehe ich besser, was die anziehbare Moschee ist. Also für mich geht es schon so back and forth.
Ja, so. Eben diese gegenseitige Information. Ne? Mhm.
Das glaub ich, ja. Wie man von vornherein auf die... Und das muss auch aus dem Diskurs kommen. Und das ist jetzt wieder, geht auf deine Frage zurück. Bleibt man jetzt, wenn man jetzt eine neue Methode entwickelt, schaust du dir jetzt künstlerische Positionen an? Oder eben schaust du dir so ein paar andere Wissenschaften und aus diesem Hybrid entsteht vielleicht das noch? Da gibt es schon solche Leute, eben so zum Beispiel, ich habe eine Freundin, Jay Rim Lee, die hat bei uns diesen, so, sie macht so Anzüge mit Pilzen, die den Körper abbauen und die Gifte, die wir im Körper haben, nach dem Tod. Und sie hat Biologie-Background und hat den Pilz selber gezüchtet, modifiziert, so dass er diese Gifte abbauen kann. Und also hat dazu wissenschaftliche Experimente gemacht, das Ding wirklich gemacht. Gleichzeitig gibt es aber diesen kulturellen Aspekt, diesen halt Anzug, die Frage, wie geht man mit dem Körper des Verstorbenen um, die ganzen Tabus. Dann macht sie so Schminke für Tote mit diesen Pilzen, die dann quasi den Körper auffressen und so. Und das bricht auch gewisse Tabu, religiöse, auch aber kulturelle. Und sie ist jetzt, also in der Kunst ist das halt sehr interessant und wird gefeiert, die Arbeit. In der Wissenschaft, ich so, ach, das ist doch keine Wissenschaft, weißt du? Also, und das ist natürlich, und jede Arbeit ist genau zwischen diesem Art and Science-Ding. Ich finde es stark in beiden Richtungen. Nur, sie hat jetzt wirklich, sie hat zwar wissenschaftliche Methoden genutzt, um den Pilz zu manipulieren, aber sie hat jetzt keine schriftliche wissenschaftliche Biologiearbeit geschrieben, weißt, dass sie stark in der Disziplin auch eine neue Position. Das müsste sie wieder den Kunst dahin holen.
Ja, die neue Erkenntnis ist eben in der Überschneidung und nicht für eins der Felder. Das ist ja das.
Und da ist der Kunstbereich halt noch am offensten, finde ich, weil du einfach, weiß nicht, kannst einfach leichter dehnen die Methoden. Das ist die Knackfrage des Tages. Ja, ich bedanke mich bei allen.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, nochmal beim Kepler Salon und bei euch allen, bei Ihnen allen. Ja.
Bis bald in Linz.
Bis bald in Linz.